Geschichten aus der Modebranche.
Dress Relief, eine neue Folge ist da. Hallo lieber Sebastian, willkommen in diesem wunderschönen Podcast von uns beiden. Ich hoffe, es geht dir gut. Sehr, sehr schön, dass wir uns jetzt nochmal kurz getroffen haben, um ein kurzes Intro zu machen für die großartige Folge mit den Freunden von Vorschuss, die gleich auf euch zukommt. Man könnte sagen, auch in Anbetracht, wie du dieses Projekt, was wir gerade aufnehmen, genannt hast, dass sich hier gerade um das Vorspiel zur Folge handelt. Ein sehr geistreiches Wortspiel. Große Props.
Nicht dafür. Das einzige heute.
Nicht das einzige, da werden noch mehrere auf euch zukommen. Hätte eigentlich, ich habe ja irgendwo auch unzählige diese Ticker, heißen die so? Klicker? Weißt du diese Dinger, die so Leute am Eingang zu Partys haben?
Zu Party?
Ja, die Leute, die erzählen, wie viele Leute auf die Party reinkommen, so, die da immer einmal draufdrücken und dann so, okay, 01, 02, 03, sowas macht man, wenn man Veranstaltungen macht. Ist dir das vertraut?
Ja, ich habe gerade nur den YouTube-Hit zu Party zitiert.
YouTube-Hit zu Party? Kenne ich nicht, muss mich schicken. Ja. Naja, auf jeden Fall hätte man sowas machen können und jedes Mal, wenn wir ein lustiges Fortspiel gebracht haben, hätte man da einmal draufklicken können. Aber nein, freut euch auf die Folge, wird super, kommt gleich. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die wir in letzter Zeit erlebt haben oder die die Modewelt erschüttert und bereichert haben, lieber Sebastian. Denn ich, im Gegensatz zu dir, wohne jetzt in einer Stadt, in der es einen Supreme Store gibt.
Mein Beileid.
Neidisch, Schwatzke?
Nö.
Ich muss dir sagen, natürlich, jeder weiß, und eigentlich hatten wir ja sogar überlegt, da eine ganze Folge rauszumachen, in der wir beide nur über Supreme reden, denn es ist ja schon inzwischen zweimal vorgekommen, wahrscheinlich auch öfter, dass wir beide einfach zusammengesessen haben und ganz verträumt über diese eine unserer Lieblingsmarken gesprochen haben. Aber anstatt, dass wir uns jetzt hinsetzen, jeder mit dem Supreme-Buch in der Hand und euch erzählen, was unsere Lieblingsshirts sind, dachten wir, irgendwann anders mal. Auf jeden Fall habe ich mir natürlich auch, man weiß ja schon, wir wussten ja schon länger, waren wir das erste Media-Outlet, das verkündet hat, dass Supreme nach Berlin kommt?
Ich sage einfach mal ja. Ich glaube schon, ja. Wir haben es geleakt.
Wir haben es definitiv geleakt. Ich meine, klar, man wusste schon vorher, man wusste schon die letzten Jahre über, dass der immer so, wie sagt man denn im Deutschen so, I heard it through the grapevine.
Ich glaube, die ersten Gerüchte habe ich 2012 gehört. Und da dachte ich mir so, oh nein, gut, bitte 2012? Nicht, dann laufen die ganzen Honks damit rum.
Das war
dann liefen trotzdem
Kinderträume von euch.
Und dann liefen trotzdem die ganzen Honks damit rum und es hat sich nichts geändert. Und jetzt laufen noch mehr Honks damit rum und jetzt ist der Laden da und es laufen wahrscheinlich demnächst noch viel mehr Honks damit rum.
Ich glaube nicht, dass das jetzt Leute dazu inspirieren wird, mit Supreme anzufangen. Natürlich, also die Leute, die du jetzt so abwertend gerade bezeichnet hast, das sind die Leute, die sich das Zeug auch irgendwo, die es eh schon kannten so und die sich das eh irgendwo besorgt hätten und whatever, kann man leider nichts machen, weil es halt eine der größten und einflussreichsten Marken ist, die aber auch weiterhin eine der meiner Meinung nach besten Marken ist, auch wenn man, wenn es schon länger her ist, dass ich mir was anderes als Boxershorts gekauft habe. Aber auf jeden Fall, ich freue mich sehr über diese Bereicherung meiner Heimatstadt. Und noch mehr freue ich mich, weil ich tatsächlich auch beim Opening zugegen war.
Wie war das?
Erstmal wollte ich dir davon erzählen, also gut, ich sag mal so, man ist ja des Öfteren mal auf irgendwelchen Mode-Events und man weiß ja auch, okay, wenn Marke XY was macht, trifft man Person XY, Person Z. Also man weiß ja, was für Leute halt in diesem Circle sind, der zu Mode-Events eingeladen wird. Und natürlich habe ich mir dann auch gedacht, so okay, jetzt steht ein Supreme-Opening an und ich habe die Ehre, ein Ticket bekommen zu haben, beziehungsweise ein Ticket, eine Einladung. Was für Leute werde ich denn da treffen? Weil wir sind hier immer noch in Deutschland. Wie groß wird die Ratio sein von Hype, Turnschuhen mit irgendeinem blöden Plastikstück dran, passend zur Supreme North Face Jacke, passend zur Mütze und so weiter? So, ich meine, wir wissen, in welchem Land wir sind. Es lag halt auf der Hand, dass sowas passieren wird und dass erstmal hart geflext wird dort. Das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil wenn man damit vertraut ist, wie das halt normalerweise ablief, wenn Supreme einen neuen Store eröffnet hat und man die Bilder von den Partys gesehen hat, so, das ist halt dann das Cool-Guy-Treffen der coolsten Leute der Welt. So. Also war ich ein bisschen Ein bisschen habe ich mich gefragt, wie wird das denn hier? Aber naja, zuerst muss ich sagen, am Tag vorher, das war der Mittwoch, war dann tatsächlich auch die Premiere des neuen Supreme Skate Videos von William Strobeck. Und das fand auch hier in Berlin statt, nämlich direkt am Kottbusser Tor in einer Shisha-Bar.
Klingt war ehrlich.
Aber es war sehr, sehr ehrlich. Es dit ist Berlin, ne?
Zu ehrlich für die meisten.
Zu ehrlich fürs Game, diese Stadt. Naja, auf jeden Fall war es aber jetzt auch nicht so, dass das irgendwie groß angekündigt wurde, sondern es wurde halt am Tag selber, haben viele Leute angefangen darüber zu reden, oder man hat mal so ein Flyer zugeschickt bekommen per WhatsApp oder ähnlichem. Und natürlich habe ich dann gedacht, ich als jemand, der in seinem Leben vielleicht mal eine Woche lang gedacht hat, dass er skatet, ich gehe da hin und schaue mir das an. Es war keine Gästeliste, was erstmal natürlich auch crazy ist, weil man sich natürlich vorstellen kann, wenn ein Supreme-Event stattfindet, dass der Andrang halt riesengroß ist. Aber dadurch, dass keine Gästeliste war und dadurch, dass es so spät angekündigt war, gehe ich davon aus, dass die meisten Leute es auch nicht rechtzeitig hingekriegt haben, ihre Hype-Schuhe zur Hype-Jacke, zur Hype-Mütze abzustimmen und dann noch schnell zum Kottbusser Tor zu fahren, wo man ihnen, ist ja bekanntlich eine der gefährlichsten Ecken Berlins.
Hattest du Angst?
Ich habe da nie Angst, weil das mein Viertel ist. Ich habe dort lange Zeit eine Station weiter gewohnt.
Lange Zeit, jetzt, krass.
Und wohne jetzt zwei, ja ein Jahr halt, ne?
Das ist endlang.
Ja,
siehst du? Bist ja Zeit, richtig.
Zeiten ändern dich.
Ja, stimmt.
Muss ich sagen. und wohne jetzt halt drei Stationen weiter, also es ist immer noch mein Viertel, sage ich jetzt mal. Nee, es war ganz großartig. Ich bin mit Kollegen dahin, habe mich mit unserem guten Freund Artu noch getroffen. Die Schlange, die es gab, die halt sehr, sehr kurz war, weil die Leute halt schnell reingelassen wurden, bestand aber halt nicht aus Standard-Party-Publikum, sondern du hattest halt Leute vom Supreme Skate Team dort, du hattest aus dem London Shop Leute da, wie den weltbekannten Jagger, der den Laden führt. William Strobeck war natürlich vor Ort. Es gab ein paar Leute von deutschen Outlets, die da waren, aber auch sehr, sehr selektiert und sehr, sehr geschmackvolle Menschen mit coolen Projekten, die dann dort waren. Und daneben dann aber auch irgendwelche, ich sag jetzt mal, 14-jährigen Kids mit Skateboards. Also die richtig Bock darauf haben und das auch noch fühlen. Und naja, jedenfalls, es war halt in dieser Shisha-Bar mit einem Außenbereich. Der Film wurde gezeigt. Er war großartig, aber dazu kannst du mehr sagen, weil du ja schließlich auch in einer Skatebande, nämlich bei den Sketchy Boys bist.
Ganz liebe Grüße.
Aber es wurde wirklich mitgefiebert, die Leute sind durchgedreht bei jedem Trick, der gelandet wurde, sind die Leute durchgedreht bei jedes Mal, wenn jemand auf Schnauze gefallen ist, wurde gejubelt. Und es war halt wirklich, das mag jetzt wieder sehr romantisch klingen, es war halt wirklich krasser Geist von Community in diesem Raum. Natürlich waren da halt viele Leute international, deswegen war dieser Supreme-Vibe vorhanden, weißt du? Das, was man sich wünscht, wenn man an diese Marke denkt. Plus, ich muss sagen, ich war noch nie in einem Raum, und ich glaube, wenig Leute, die in diesem Land leben, waren bereits in einem Raum, in dem so viele Supreme-Teile zugegen waren an Körpern von Menschen, die aber alle so geschmackvoll gestylt waren, weil sie wahrscheinlich einfach überhaupt nicht gestylt waren, sondern sich die Leute einfach nur anziehen, worauf sie Bock haben und die richtige Attitude haben. Es war großartig, es war ein richtig, richtig schöner Abend. Es gab diverse Freibiere. Schönen Gruß an meine Freunde vom Lowdown Mac, die da waren, meine Freunde von Being Hunted, die dort waren, an den großen Artu und an den guten Peter von Sabukaru. Aber du hast das Video auch gesehen und du bist ja, wie gesagt, auch ein Skaterboy mit einer 8 drin. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Ich muss sagen, es war das Langweiligste bis jetzt.
Würdest du sagen, okay, ja. Ich muss mich da halt raushalten, weil ich kann da jetzt nicht so beurteilen, weil ich kein Skater bin, aber ich fand es großartig, bitte weiter.
Aber es war natürlich trotzdem großartig. Ich habe mich sehr über Kader gefreut, der ist nämlich ein geiler Typ. TJ sowieso ein geiler Typ. Mein Highlight war, es gibt so einen Spot in Berlin, das sind so 6 Stufen. Und da hat Versace Plug letztes Jahr in seinem Fresher-Part Hardflip hochgemacht. Mhm. Und dann kam TJ und hat Nolly Hardflip hochgemacht, was halt krasser ist. Falls ihr Skaterboys zuhört, falls nicht, es ist auf jeden Fall das Gleiche, nur dass man es mit dem vorderen Fuß einsteigt, anstatt mit dem hinteren. Und dann ein paar Minuten später hat er noch neulich 360 Flip hochgemacht, was schon auch ziemlich krass war. Das waren so meine Highlights.
Okay, das muss ich mir vielleicht nochmal anschauen.
Ja.
Naja, auf jeden Fall gut. Danke
für TJ ist auf jeden Fall geil.
Okay, du auch.
Skater of the Year 2019.
Guter Skater Typ. Skater of the Year 2021 bist du.
Wahrscheinlich nicht.
Dieses Jahr warst du doch in dem Video vertreten, oder?
Ja, dieses Jahr, glaube ich.
Naja, schauen wir mal, was diesen nächsten Monat noch passiert, aber wahrscheinlich wirst du es werden, habe ich mir gedacht.
Wahrscheinlich. Ich habe TJ gesehen, da war ja noch 1,20 Meter groß, dann waren die mal hier mit dem Adidas-Team in München an der Theresienwiese und sind eine Demo gefahren.
In München?
Ja.
Ah, okay. Sind eine Demo gefahren, was für eine Demo?
Die haben ihre Skate-Skills demonstriert, so nennt man das, wenn Profis einen Skatepark unsicher machen.
Ach krass, ich dachte, die wären irgendwie so geschlossen mit Schildern gefahren, um dagegen zu protestieren, dass Skating bei den Olympischen Spielen aufgenommen wird oder so. Nee, denn bekanntlich ist Skateboarding ja auch ein Crime.
So war es leider nicht.
Naja, kriminell gut war auf jeden Fall dieser Abend. Ich hatte großen Spaß und am nächsten Tag war dann halt die Eröffnung. Ich meine, jeder, der in Berlin wohnt, hat und die Torstraße frequentiert, hat wahrscheinlich gemerkt, dass dort vor der Torstraße 74 seit längerer Zeit ein großer schwarzer Bauzaun stand, der das Gebäude komplett abgeschirmt hat. Man kann es auch als eine große Geschenkverpackung sehen für dieses wundervolle Geschenk, das der Stadt gegeben wurde. Aber naja, dort in der Torstraße 74 hat dann halt am nächsten Tag der Supreme Store eröffnet. Es gab ein Friends and Family Opening. Und ich muss sagen, der Laden ist sehr, 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 sehr schön. Jeder Supreme Store ist sehr, sehr, sehr schön. Und wo warst du das erste Mal in einem Supreme Store, wenn ich dich frage?
Lafayette in New York. Mhm. Im einzig waren. Rest in Peace.
Im einzig waren. Das finde ich auch sehr, sehr traurig, dass es nicht mehr gibt. Okay.
Ja, weil die halt drauf scheißen.
Wie alt warst du damals?
23, 22, ach, 22, schon so alt. 21. Schon so alt.
Ja. Ja, okay, gut. Wie hast du dich gefühlt, als du dorthin gingst? Warst du aufgeregt?
Es lief sehr laut Your Love is King von Sade und es lief das Cherry-Video.
Als du dorthin gingst, warst du aufgeregt?
Ach so, da war ich schon zu alt dafür, um sich da so großartig aufgeregt zu fühlen.
Okay, der Mann, der keine Gefühle hat, hat sich also nicht irgendwie gefreut oder
war aufgeregt? Das war ja auch Jahre, nachdem ich so wirklich tief drin war.
Okay. Der Mann ohne Gefühle hat sich nicht gefreut, das haben wir jetzt notiert.
Ja.
Ich war das erste Mal tatsächlich in Harajuku, das im Supreme Store, das war 2010 oder so, 2009. Das heißt, ich war ungefähr im selben Alter. Aber ich habe mich im Gegensatz zu dir sehr gefreut und ich erinnere mich daran, wie aufgeregt ich
war. Ja, aber das war ja auch noch die coole Zeit.
Ja, definitiv. Definitiv. Wie gesagt, ich war sehr aufgeregt, weil man kennt das halt von Blogs und dann endlich mal einen Store betreten und dann ist es aber auch so, wie es meistens ist. Du kommst da rein und es gibt nichts mehr, also kaufst du einfach irgendwas, was du nicht brauchst, so wie ich beispielsweise ein Clipbelt und ein großes Paket Hanes T-Shirts.
Ich habe den Homies die Stone Island Caps mitgenommen, die es da noch gab. Die Paisley aus der ersten Kollaboration.
Okay, das ist natürlich nice. In der Zwischenzeit war ich dann auch mal im OG New York Store. Was natürlich auch sehr, sehr krass war und ich muss sagen, dass ich bis heute bereue, dass ich gedacht habe, dass man irgendwie 18 Blocks zu Fuß laufen könnte. Aber naja, jedenfalls, jeder, der schon bei einem Supreme Store war, weiß, was das für ein Feeling ist, wie dieser Duft da drin ist nach diesen großartigen Räucherstäbchen, dies, das. Und naja, also ich bin jetzt natürlich langsam in einem Alter, in dem ich da nicht mehr so aufgeregt bin, weil hat auch schon mal ein paar Supreme Stores gesehen, aber trotzdem habe ich mich natürlich sehr gefreut und vor allem war ich sehr aufgeregt darüber, wie denn der Store aussehen würde und ich wollte einfach dieses Feeling wieder haben. Naja, jedenfalls der Laden sehr, sehr schön, da hängt ein, natürlich wie halt auch in London beispielsweise, ist eine schöne Installation von Mark Gonzalez da drin.
Ikone.
Nämlich ein Flugzeug. Ich wage mich jetzt mal so weit aus dem Fenster zu lehnen und zu interpretieren, dass dieses Flugzeug für die Luftbrücke steht, die Berlin vor sehr, sehr langer Zeit versorgt hat. Denn direkt darunter ist auch eine Sitzmöglichkeit angebracht im Store, die halt aussieht wie ein Stück Mauer. Also ich sag mal, das ist so der Berlin-Bezug. Und ansonsten war es sehr, sehr schön, mal in einem Supreme Store zu sein, der halt voll ist. Mit allen Sachen, die gerade noch vorhanden sind und mit guten Sachen vor allem. Leider wurde an dem Tag noch nicht verkauft. Sonst hätte ich mir tatsächlich ein, zwei Hosen mitgenommen oder ähnliches.
Aber hättest du einen Robocop gemacht?
Definitiv. Ich habe schon lange keinen Robocop gemacht, fällt mir gerade ein. Wahrscheinlich nicht mehr, seit ich in irgendwelchen Turnschuhgruppen bin, wo bei WhatsApp dann irgendwelche Links rumgeschickt werden, wo dann automatisch dann gleich Robocop gemacht wird. Nee, ich habe keinen Robocop gemacht, aber ich hätte. Und was mich am meisten gefreut hat, und ich hoffe, dass das andere Leute auch bemerkt haben.
War die kostenlose Box-Logo-Heat.
Nee, das nicht. War, dass die Irak, New York Graffiti Crew, ich sage immer Irak statt Iraq, ich weiß nicht, irgendwie klingt das cooler, dass die Irak Crew auch vor Ort war und das tatsächlich im Store auch, und das finde ich fast noch geiler als die Installation von Marc Gonzalez, dort ein sehr großes Tag von dem guten Earsnot von der Irak Crew ist. Wir haben schon mal drüber gesprochen, dass es bei GQ US einen sehr guten Artikel darüber gibt, den sollte jeder lesen, also googelt einfach Irak, New York und GQ. Und es war sehr, sehr angenehm. Man hat nette Leute getroffen, es war gute Laune und einfach ein gutes Feeling. Aftershow-Party gab es später tatsächlich auch noch. Ich habe richtig gemacht, so wie alte Leute das machen, und war relativ früh da, damit ich einen Sitzplatz hatte und einfach den ganzen Abend nicht aufstehen musste. Es sei denn, wenn ich mir einen Free-Drink geholt habe. Die Afterparty war natürlich etwas voller als das Opening, aber auch da muss ich sagen, genauso wie bei der Skate-Videopremiere und beim Opening war es auch bei der Afterparty, es waren halt einfach so viele nette, gut aussehende, coole Menschen da. Es war das komplette Gegenteil von allem, was du dir sonst modemäßig an Events vorstellen kannst. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass Supreme jetzt in Berlin ist. Ich hoffe, dass das der Stadt sehr, sehr gut tun wird. Und jetzt kann ich mir in Zukunft meine Boxershorts einfach so kaufen und muss sie nicht mehr bestellen.
Musst halt anstehen. Ich weiß nicht, ob das besser ist.
Ja, wird man sehen, wie das halt, gut, gerade ist Corona, deswegen Beschränkungen und all sowas, aber beispielsweise, es gibt ja auch den Paris Supreme Store, wo man seltsamerweise niemals anstehen muss, vielleicht wird ja Berlin auch so ein Laden. Hoffen wir das Beste.
Let's auf gute surprise Geschäfte. Us. Wie der deutsche Englisch sprechende sagt, let's surprise us.
Ja, genau.
Lassen wir uns überraschen.
Talking about coole Events, übrigens könnt ihr meine ganze romantische Reise durch die drei Supreme Events auch beim Title Magazine unter title-mag.com nachlesen. Aber talking about good events, ich habe noch einen Tipp, bevor wir jetzt das Vorspiel beenden und
das wird ein Nachspiel haben.
Und das Hardcore wird mit der neuen Folge mit den Freunden von Vorschuss, nämlich allerliebste Freunde, am 2. Dezember, wenn ihr in Berlin seid, empfehle ich euch, in der Inselstraße 13 vorbeizukommen, aber dazu werdet ihr online sicher auch in den nächsten Tagen, heute, wenn das rauskommt und nicht, aber in den nächsten Tagen was finden, denn wir veranstalten, mit wir meine ich die Homies von Obey Closing und die Homies vom Lowdown Magazin und der Homie Planet Luke aus UK, ein ganz großartiger Künstler, der viel Grafisches macht, der macht viele Plattencover für UK Electro Acts, der macht T-Shirts für coole kleine Labels, hat eigenes Label, ein Tausendsasser, so würde man ihn bezeichnen. Wir machen gemeinsam eine Ausstellung hier im Obey Art Space, aber dazu alle Infos bei Instagram später. Kommt alle vorbei, schaut euch diese Ausstellung an, es wird ganz großartig. Sorry Sebastian, ich glaube, ich habe kein Budget, um dich einzuladen mit einem Zugticket oder so.
Ich bleib
daheim. Aber weil wir Freunde sind, würde ich trotzdem darauf vertrauen, dass du kommst und dir ansonsten die Freundschaft kündigen.
Inzidenz bei 750 heute, müsste ich mir überlegen.
2G plus, mein Freund, wir machen alles ganz, ganz sicher. Naja,
ja, erzähl es dem Zug.
In Anbetracht, dass ich dir wahrscheinlich, weil du nicht kommen wirst, die Freundschaft kündige, weiß ich jetzt nicht, ob der nächste Podcast stattfindet. Also, liebe Dressies.
Der nächste schon noch, weil das ist ja noch vor dem 2.12.
Ja, gut, okay, gut. Dann nächste Woche ist noch alles gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der kommenden Folge jetzt. Lieber Sebastian, hast du noch irgendwas zu sagen?
Nö, ich habe leider nichts Spannendes erlebt, wie immer, und habe auch nichts zu bewerben.
Okay, dann mache ich mich jetzt auf den Weg und kaufe mir einen neuen Uniqlo-Cardigan und ich wünsche allen Spaß bei der Folge. Wie heißt die Folge jetzt eigentlich? In einem Land vor unserer Zeit oder sowas?
Ja.
Okay, Viel Spaß bei der neuen Folge in einem Land vor unserer Zeit mit den Freunden von Vorschuss und mit meinem guten Freund Sebi. Und ich bin auch dabei.
Und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei.
Bis dann, Dressies. Viel Spaß. Tschaußen.
Hallo, sehr geehrte Dressies und Dressinnen. Und der Stöhnende im Hintergrund grüßt euch auch ganz lieb.
Einen winterlichen Tee, weil der Winter
eingekehrt ist. Ich habe mir auch schon einen Tee, spanische Orange, gegönnt heute.
Ich habe halt italienische Limone.
Auch geil.
Ja, das ist krass.
Das ist auch abgestimmt.
Nee, tatsächlich nicht, aber wir sind halt beides zwei Männer mit Geschmack. Da kommt sowas ab und an mal vor.
Ja. Aber hallo.
Wir trinken Gin & Tonic, ist es auch gut?
Ist auch lecker und gesund.
Ja, definitiv.
Hilft auch gegen Heuschnupfen angeblich.
Ja, das dachte ich mir nämlich auch.
Wieso das denn?
Weiß nicht, hat mal irgendeine Studie gesagt.
Auch so hier jetzt Erkältung und so desinfizieren.
Corona.
Genau, ja, genau.
Ja, absolut, ich glaube schon.
Ja.
Ja, sind wir auf jeden Fall alle super gerüstet. Sorry, Sebi, ich habe dich unterbrochen. Mach mit der wundervollen Anmoderation weiter.
Ja, willkommen, Staffel 5, oder?
Mhm.
Folge 6 oder Folge 7?
Folge 7 tatsächlich.
Wir haben zwei wundervolle Gäste da. Zwei nette junge Männer, die Münchner Turnschuhszene schon seit über 10 Jahren auf den Kopf stellen.
Hui, das war eine Ankündigung. Da muss jetzt aber auch was kommen.
Denn alles, was nicht von ihnen kam, kam nicht vor, sondern nach dem Hype.
Boah.
Diese Männer sind zwei Styler vor
so
dem Herrn.
Ich glaube, ich an erstochen zu werden.
Meinst du das Gefühl, bevor das Messer in dich eindringt?
Ja.
Mit anderen Worten, wir haben Jörg und Andi von Vorschuss dabei. Herzlich willkommen.
Hallo Freunde, schön, dass ihr da seid.
Hi, danke für die Einladung und haben Lust, mit euch zu plaudern.
Wir auch.
Cool. Haben es ja schon ein Weilchen geplant und vorbereitet und jetzt hat es zum Glück endlich geklappt.
Ja, vorbereitet ist jetzt auch ein dehnbarer Begriff.
Die ganzen Wortspiele. Nee, ja. Wir haben tatsächlich schon wirklich vor über einem Jahr davon gesprochen.
Meine ich, Termine zu finden, uns dann endlich mal klappen zu lassen, genau.
Ja, hier sind
eigentlich
wir.
Egal, also hatten wir immer gedacht, wir machen es zusammen, wenn Kaiser auch in der Stadt ist und so, weil es halt am schönsten ist.
Hm.
Und ich glaube, das war immer so ein bisschen das Aufschieben, aber jetzt klappt es ja auch wunderbar.
Naja, wir haben ja tatsächlich ganz am Anfang, haben wir ja nur aufgenommen, wenn alle Personen zusammen in einem Raum waren.
Mhm.
Als man noch reisen konnte, dann haben Sebi und ich das immer so als Ausgangspunkt genommen, dass wir uns mal wieder treffen können und sind dann ein bisschen durch Deutschland gefahren.
Ja.
Als es dann mit Corona losging, haben wir halt gemerkt, okay, man kann es doch ganz gut von zu Hause machen, aber meiner Meinung nach schlägt es trotzdem nicht mit allen an einem Tisch zu sitzen. Es kommt nur leider auch nicht so oft vor, dass man gerade reist. Ich meine, ich war ja letztens kurz in München.
Schön war's.
Aber das war dann auch wieder zu kurz, als dass man da noch irgendwas hingekriegt hätte. Also ja, bald hoffentlich beim nächsten Mal, wenn ihr dabei seid, dann hoffentlich alle wieder an einem Tisch.
Ja,
perfekt. Oder auch abseits des Podcasts, klar. Treffen ist immer gut.
Ja,
aber so geht's auch.
Wir kommen einfach im Laden vorbei.
Ja.
Bevor wir über euer Schaffen reden, müssen wir euch leider fragen, wie viel eure Outfits wert sind. Wer von euch will denn anfangen?
Heute oder?
Ja, heute.
Heute.
Dann fängt Jörg an.
Sollen wir die einzelnen Dinge auch benennen, oder?
Ja.
Okay. Ja, Jörg, fang an.
Okay, ich habe natürlich ein paar Vorschuhe an. UVP 3,45. Weite Grandpa-Hosen, die es, glaube ich, so nicht mehr gibt, aber wahrscheinlich mal um die, was kosten die neu? 140, 150 oder so?
Ja, du musst ja den Preis sagen, für was du es gekauft hast.
Das ist natürlich Secret, das ist klar.
Das ist Einkaufspreis. Egal.
Ja,
nicht mal wahrscheinlich.
Vintage gekauft, also Vintage-Preis. Ja, ich würde sagen, summa summarum, die Schuhe sind das Hochpreisigste heute bei mir. Also dann bin ich bei 450.
Du hast immer noch nicht gesagt, was du in total anhast.
Ach so, ich muss auch die Teile benennen.
Ja, also T-Shirt noch.
Genau, ein blanko-weißes T-Shirt, einen Sweater vom Jim Yilmaz.
Shoutout.
Genau, und eine alte, weite Herrenhose von Hiltl und Vorsneakers.
Für alle Unwissenden, Jim Yilmaz ist ein trendiges Boxstudio hier im schönen München.
Genau.
Gehst du da hin? Ich wollte tatsächlich gerade nachfragen.
Machst du da Sport oder hast du nur die Klamotten?
Nein, wir haben den Pulli, Andi und ich, damals mal von ihm bekommen und so ein bisschen, man kennt sich und tauscht sich aus. Aber mit Boxen habe ich leider, sag ich mal, nichts am Hut.
Der Jörg ist nur Skaten und auch das nur noch passiv.
Ja. Ich fahre Fahrrad und habe Kids, das ist genug.
Ist auch Sport.
Ja.
Also, ich habe Asics Running Schuhe.
Echt?
Ja.
Oh, krass.
So Kiko, glaube ich, heißen die auch. Also so von dem Typen sind die halt. Weil ich im Gym war vorhin. Und
im Jim Yilmaz?
Nein, in meinem eigenen Gym. Und da ein bisschen trainiert habe und dann auch draußen noch gelaufen / gesprintet bin. Deswegen habe ich die an. Hab weiße Tennissocken an, hab eine Heather Gray Russell Sweatpant an, hab ein weißes James Percy T-Shirt an und einen dunkelgrau melierten Kaschmir Turtleneck Pulli an.
Also 6.000 Euro, Pi mal Daumen.
Ja, der Pulli war schon, ungefähr. Der Pulli war teuer, aber auch nicht so teuer, eigentlich gar nicht. Also ich glaube, der Pulli,
5.000 Euro.
Nein, gar nicht. Hat 100 Euro gekostet, glaube ich. James Percy Shirt ist in Relation für ein T-Shirt das teuerste, darf man sich auch nicht kaufen, eigentlich gerade bei der schlechten Qualität. Schuhe sind super, muss ich sagen, also rein vom Komfort und wie sie performen, also als Running-Schuh sind sie wirklich gut und optisch halt auch noch schön. Ja, und Russell Sweatpant ist eh ein Dauer-Performer bei mir und in Dauer-Rotation, also ja, bin sehr zufrieden. Also Preis-Leistung ist top.
Also du machst jetzt Werbung für Asics?
Ja, also jetzt rein von Performance Gründen her kommend, passt mir der halt einfach rein für die Performance, also fürs Sprinten passt mir der einfach gut. Also ich habe auch so ein paar andere neue Sachen ausprobiert, so diese ganzen, darf man sowas überhaupt sagen hier bei euch? Darf man alles sagen,
ja? Musst alles sagen.
Okay, halt, ne, ich meine einfach so diese ganzen, ich sag mal modernen Adidas Runner auch und so weiter, habe ich, und auch Nike habe ich alles ausprobiert, aber geht nicht. Also ist mir zu krass gedämpft und Nike ist mir eh zu schmal, kann sich mein Fuß nicht entfalten für Performance und so weiter. Von dem her sind die Asics halt super. Also das mache ich jetzt in einer geraumen Zeit und die passen mir gut und ich glaube, dabei bleibe ich auch.
Und sie sehen echt gut aus, ja.
Bist du mal in Hoka gelaufen?
Ja, aber auch da ist es mir zu, ich krieg's da noch nicht so hin. Die Dämpfung ist mir auch zu komisch irgendwie und auch so die...
Ja, die ist extrem stark auf jeden Fall.
Ja, genau. Und auch die Translation von exponierter Ferse, also sprich, dass man einfach versucht, ja, eine biomechanisch-orthopädische Form nachzuahmen, die halt Menschen haben oder nicht haben. Und das ist immer total weird für mich gewesen. Also fühlt sich nicht gut an. Mhm. Oh. Aber... Colorway-wise, also so gibt's da auch so ein paar Dinge, die mir durchaus auch gefallen. Deswegen habe ich sie mir auch angeschaut, weil neben Performance schön und gut will, B-Note ist mindestens genauso wichtig bei mir, wenn nicht wichtiger.
Ja, ist wahrscheinlich schon das Wichtigste.
Absolut. Also gerade in meinem Alter. So.
Sebi, welche Schuhe trägst du heute?
Adiletten und ja. Wie immer.
Können wir in Zukunft festlegen, dass du dich ab jetzt immer einmal rausputzt, dann in der Woche?
Oder ich tue einfach so.
Ja, generell, das könntest du natürlich auch machen.
Ja.
Hast du heute schon mal das Haus verlassen?
Ich war kurz beim Edeka, glaube ich.
Okay.
Nee, ich war bei der Post. Und ich habe die Hose an, die du mir geschenkt hast von Ube. Die ist altrosa, eine Korthose.
Oh, ah, ist schön. Ja,
das kann ich nur empfehlen. Ja, mich auch.
Okay, eigentlich darf man es ja nicht sagen, wenn man es nicht macht. Also ich kann jetzt gerade nicht sagen, dass ich Schuhe anhabe, weil ich mich auf meinem Sofa befinde. Meine Schuhe stehen ein paar Meter von mir entfernt. Und zur Feier des heutigen Tages habe ich heute auch mal wieder meine Vorschuhs angezogen. Ich bin noch da.
Hörst du warst kurz nicht? Weg. Jetzt höre ich dich wieder.
Kurz weg.
Okay. Okay, also eigentlich darf man es ja nicht sagen, weil wenn es nicht stimmt, also ich habe gerade keine Schuhe an, ich habe sie aber in absehbarer Nähe neben mir stehen. Ich habe heute mal wieder meine Vorschuhe angehabt, die wundervollen 5A. Und weil ich mich zu Hause befinde, trage ich eigentlich gerade nur einen Puma Kid Super Bademantel und eine lange Pyjama-Hose von Ralph Lauren. Dann ist es Feierabend.
Rotisch.
Ich habe mich auch nicht so rausgeputzt.
Ja, ja, ich wollte gerade fragen. Also nur Bademantel oder blank zu Hause?
Geht ja. Naja, okay, es ist ein bisschen kühl, deswegen Bademantel, aber für gewöhnlich bin ich großer Freund, dass einfach nur in Boxershorts herumlaufen.
Ja, ja.
Also ich finde, das ist das einzige lebenswerte Leben, das man führen kann, aber naja.
Das heißt, ihr seid beide Homeoffice, oder? Ja.
Steigende Zahlen schicken, achso, also ja, ich schon, aber Kaiser ist meistens im Showroom.
Nee, ich mache Showroom und bin größtenteils alleine, also ist das alles ganz entspannt. Und man braucht ja auch so ein bisschen Rhythmus im Leben, deswegen genieße ich das auch, morgens mal aufzustehen und woanders hinzufahren.
Auf jeden Fall.
So, bevor wir hier uns jetzt hier noch mehr Wortspiele verirren, war schon wieder eins. Erzählt doch mal, was hat es mit diesem Vor auf sich? Wer seid ihr? Was wollt ihr von uns? Warum macht ihr das? Und wann macht ihr das und wo macht ihr das?
Du meinst vor, ich habe da was nämlich genau. Auch vor. Ja. Wir, also machen tun wir es seit 11 Jahren inzwischen, also wir hatten letztes Jahr 10-jähriges. Was wir machen, sollen wir darüber reden oder?
Ja, so grob.
Also wir machen Schuhe, Turnschuhe, Sneakers, was du gebrauchen möchtest. Wir machen aktuell, ich weiß nicht, wie weit ich ausholen soll oder wir.
Soweit du möchtest. Wir möchten alles wissen.
Wir haben Zeit.
Ja, dann könnten wir bei der Gründungsgeschichte anfangen. Aber da müssen wir wirklich weit zurückgehen und aus dem Nähkästchen plaudern.
Oder? Ja, geht los.
Auf.
Gut. Also die Geschichte fängt ganz weit hinten bei uns an, weil Andi und ich älteste Freunde sind. Also wir kennen uns seit über 30 Jahren.
Welches Baujahr seid ihr, wenn ich fragen darf?
Wir sind
74 und 76.
Etwas, genau. Also wir sind die 80er Jahre Kids sozusagen und sind in dieser Zeit geprägt worden. Skaten, Basketball, Hip-Hop, Sneakers natürlich, aus einer ganz anderen Kultur, also ohne Internet, ohne Verfügbarkeit von allem. Aber das waren so die Haupteinflussnehmenden Jugendkulturen, Subkulturen, aber der Sneaker im Speziellen geistert um uns quasi schon immer rum. Also seit wir uns kennen, ist das irgendwie das Kernthema, wenn es ums Anziehen geht.
Erinnert ihr euch noch daran, was so die ersten Turnschuhe waren, die ihr wirklich haben wolltet? Wo ihr wirklich gedacht habt, so okay, ich brauche den halt so.
Ja, also den ersten, also mir fallen viele einem an, die auch der allererste, also ich weiß, der allerkrassenste, prägendste erste, den ich so dringend haben musste, dass ich einen Sommerjob für gemacht habe. Wie hieß das? Also Ferienjob, genau. Das war bei mir der, also da vorher musste ich schon andere Schuhe auch haben, aber mein heiliger Gral mit 15 sowas, das war der Adidas Ewing, auch Conductor, glaube ich, genau. Der war damals so quasi in dieser Hip-Hop-Zeit. Da gab es dann noch so ein Nike, da weißt du den Namen nicht mehr und dann warst du irgendwie so ein Nike oder Adidas-Partei. Und ich hatte den auf einem MC Shady-Plattencover gesehen und das war so der Schuh, den musste ich haben. Aber angefangen hat es echt wirklich früher. Also jetzt gehen wir noch weiter zurück, da kannten Andi und ich uns noch nicht mal, aber das war so die Zeit, als man, glaube ich, ins Gymi kam, in die 5. und die Eltern noch quasi die Schuhe mit einem gekauft haben und man dann anfing zu sagen, das will ich aber nicht mehr. Es muss jetzt das sein.
Ey, mochtet ihr das früher mit euren Eltern Schuhe kaufen? Ich habe das gehasst. Also nicht böse gemeint, weil ich meine Eltern liebe, aber es gibt nichts schlimmeren Erinnerungen, als so Schuhe aussuchen müssen. Vor allem, wenn es um Winterschuhe oder sowas geht.
Absolut. Winterschuhe waren immer schlimm.
Das ist bei uns jetzt natürlich schon wieder eine Weile her. Wir machen es jetzt genau mit unseren Kindern.
Ich wollte gerade fragen, lasst ihr die dann auch so durch den Laden, sagt ihr auch so, lauf mal eine Runde und dann muss das Kind eine Runde durch den Laden joggen?
Nein, bei uns ist es auf alle Fälle so, dass also bei uns jetzt, bei uns in der Familie, dass wir einfach Meine Kinder sind jetzt noch jung, also meine alte Tochter ist 3,5, also die hat jetzt noch nicht so hohe Ansprüche, wobei sie jetzt schon eine Phase bekommt, dass halt Farben wichtig werden. Aber ansonsten ist so, was wir auswählen, das trägt sie auch. Und da ist vor allem einfach viel, ich sag mal, Secondhand, was wir ihr kaufen. Aber jetzt nochmal zurückkommt. Ich weiß noch genau, dass ich irgendwann mal Chucks, es war eine große Chucks- und Lonsdale-Phase, was hier so in München gab, vielleicht auch nicht nur in München, sondern generell so subkulturmäßig irgendwie in Deutschland. Also so ein bisschen so Doc Martens, Chucks, eher so ein britischer Einfluss, eben Lonsdale, so ein bisschen Hooligan-mäßig und so weiter. Das war mal eine Zeit, die irgendwie omnipräsent war, irgendwie vor allem bei uns so auf der Schule. Also Chevignon damals noch, kennt man ja mittlerweile oder heutzutage auch noch. Ich kann mich noch erinnern, dass bei mir so die Sneakers-Zeit relativ früh losging, weil ich weiß es nicht mehr genau, wo das war, aber meine Oma wohnte im Bayerischen Wald und irgendwo drumherum gab es so einen Adidas Outlet, also das hieß natürlich damals noch nicht so, aber da gab es halt Adidas-Schuhe.
Lagerverkauf.
Ja, aber Lagerverkauf halt big, big, big time. Also es war unglaublich immer. Und da habe ich damals eben schon, da war ich 9, das kann ich mich noch erinnern, da habe ich mir damals schon so, ich weiß gar nicht mehr, wie das Modell dann hieß, I don't know, aber halt schon so High-Tops gekauft und meine Eltern immer gesagt haben, so quasi, was willst du mit dem Winterstiefel? Aber es war halt für mich natürlich einfach so, das habe ich halt getragen, all year round natürlich. Also das ging schon ganz früh los, dass man sich so speziell für irgendwas interessiert hat, weil man es halt erstmal optisch gut fand. Und dann natürlich auch noch bestätigt und bestärkt halt vor allem durch die Hip-Hop-Einflüsse, weil das war ja so das Einzige, was man halt so hatte. Also die Skate-Einflüsse war ja dann wieder optisch ein ganz anderer Style, also mit denen, als Skate-Marken dann aufkamen, die halt dann eigene Skate-Latschen gemacht haben. Wobei wieder außer ganz, ganz früher so die ganz, ganz frühen Vision-Schuhe, ich weiß nicht, ob ihr die irgendwie so vor Augen habt, das waren eigentlich so,
ja, ja.
So mit, gibt's wieder, oder schwarze Mid-Top.
Die versuchen eigentlich so alle 2 Seasons mal wiederzukommen, also man sieht sie eigentlich auf fast jeder Messe.
Mhm. Ah, okay, ja, die mit dem Oli-Pad an der Seite, mit diesen,
ja. Genau.
Ja, aber das war, wir haben eigentlich andere Latschen immer zum Skaten angehabt, also eben viel Chucks damals schon, ja, das war eigentlich so die Phase. Und zum Ausgehen oder zum Flexen halt dann irgendwelche weißen, also bei mir immer so, wenn du mir auch die Frage stellst, flach versus hoch, immer hoch. Jetzt so mit dem 5A habe ich auch gelernt, dass man auch flache Schuhe tragen kann, aber ansonsten war eigentlich so die Hauptzeit des Schuhflexens für mich eher immer so Mid-Cut oder High-Top sogar.
Also hast du dein eigenes Zeug gar nicht getragen?
Doch, weil wir ja viel...
Also nur die hohen.
In der Vorzeit bei mir im Schrank immer, also viel mehr die B-Modelle als die A-Modelle, als die Flachmodelle, definitiv. Weil halt eine Hose auch viel besser fällt. Also es sind jetzt so Sachen, die kann man jetzt mal durchdiskutieren, aber eine Hose fällt oder staut sich oder whatsoever einfach immer schöner, jetzt für mich persönlich gesprochen, als bei einem flachen Schuh.
Ich muss aber auch sagen, dass ich früher wirklich primär High-Tops getragen habe.
Ja.
Ja. Und es waren dieselben Beweggründe, also so Hip-Hop-Einflüsse. Und ja, ich habe damals halt sehr weite Hosen getragen, das fand ich auch, sah besser dazu aus. Plus dann hat die Hosen auch nicht kaputt gelaufen.
Ja, absolut. Ja. Aber gut, ich glaube auch einfach, dass halt so, weiß nicht, das war bei mir, glaube ich, auch so ein Grund, so gerade so over-exaggerated als so kleiner Pimpf irgendwie so fette Schuhe anzuhaben, also gerade High-Tops, was ja nochmal mehr Aussagekraft hatte, als halt einen flachen Schuh anzuziehen, was halt alle so anhatten, also weiß nicht, irgendwie einen Fußballschuh oder sonst irgendwas so auch als Straßenschuh zu haben. Also ihr wisst schon, was ich meine. Also
ja, so ein V1A zum Beispiel.
Genau. Das ist halt nice to have, aber ich wollte halt immer mehr am Fuß haben, also wirklich mehr. Also weil allein schon...
1B.
Ja, genau. 1B ist auf alle Fälle mehr natürlich, also das Doppelte mehr als ein 1A.
Also ich habe tatsächlich, jetzt wo ihr über Hightops redet, meine Adidas Youth, die habe ich so krass aufgetragen, bis sie, also die ging immer noch, aber ich habe sie dann zum Schluss von, das waren auch High Tops, vom High Top zum Low Top gecuttet, also abgeschnitten.
Wie ein Vans Half Cap.
Krass. Ich hatte halt die Low Tops, hatte ich auch, also das kann man ja fast nicht erzählen, aber die habe ich halt nur in einer viel zu großen Größe mal bekommen und habe die halt mit, damals gab es ja auch schon weite Hosen, so eine Phase. mit weiten Hosen getragen, aber viel zu groß. Und da fiel es aber nicht so auf. Aber eigentlich war es halt nicht geil. Und dann habe ich mir die High-Tops irgendwann, als sie echt dabei waren, abgeschnitten zu einem Low-Top. Also halt, da war schon das Customizen, glaube ich, irgendwie steckte in uns. Und habe die wieder zugenäht und mit Kleber versiegelt, also wo der Schaum und so rauskam. Und habe die dann als Low-Tops noch getragen, solange es ging. Also, ja, aus einem macht zwei.
Ja, wenn du dafür den ganzen Sommer geopfert hast, dann muss sich das ja auch lohnen.
Ja, tatsächlich. Und ich muss echt sagen, ich bin ein schlimmer Nostalgiker. Fast schade, dass ich die nicht am Ende aufgehoben habe, weil das war echt ein. Also da ranken sich viele Geschichten drumherum.
Welche Farbe war der?
Das war der ganz klassische Weiß mit Blau, also diese Einsätze, die in der Sohle sind mit Blau, dann unten an der Sohle war noch irgendein rotes Detail. Und ich glaube, die hatten so eine Netzbespannung in dem EVA, in der Zwischensohle, im Schenkbereich auf der medialen Innenseite. Der ganz klassische, da hing dann so ein Kärtchen auch dran, mit wo irgendwie die Performance vom Schuh erklärt wurde. Die habe ich sogar noch daheim, das weiß ich, aber die Schuhe nicht mehr.
Also weil der Jörg von Meilenstein spricht, mein krassester, der mich so auch geprägt hat, auch so von der Alleinstellung, weil man ja immer schon irgendwie geschaut hat, dass man halt irgendwas hat, was andere nicht haben, war wirklich als Ewing, also Patrick Ewing, der auch halt einer meiner Lieblingsbasketballer war in der Zeit, als der eine eigene Brand gemacht hat, bekommen hat und dann so, der hatte so senfgelbe Velour High Tops. Weiß nicht, ob ihr dir mal gesehen habt oder so. Und das war für mich so der Überschuh. Die, glaube ich, gab es in drei Farben und eben in so einem Senfgelb und Velour auch noch, all over Velour, also keine Besätze aus irgendwie Glattleder oder sonst irgendwas. Und das war für mich der Chefschuh.
Ja.
Also es war so,
boah. Die kam da mitten in die Schule mit dem Schuh und Senfgelb ist natürlich auch eine Ansage. Und krass. Also das war, und ich meine, es hatte halt keiner so Schuhe und du konntest ja auch damals, also wirklich, das klingt jetzt so echt nostalgisch, uralt, aber es war halt so. Du warst halt echt wer, wenn du ein paar Schuhe hattest, das sonst keiner hat, weil du es halt...
Das gab's da noch.
Ja,
nicht um. Und so habt ihr euch dann kennengelernt, oder wie? Über die...
Ja, kennengelernt haben wir uns tatsächlich beim Skaten. Wir kommen aus dem Vorort von München und der Ort ist so ein bisschen... genau, Kirchheim-Heimstetten. Die gehören zwar zusammen, aber es sind doch zwei Orte. Und der Andi sagt immer, ich wäre der Coole von Kirchheim gewesen und er war halt der Chef aus Heimstetten.
Das hab ich so nie gesagt, aber nein, ja.
Ich dachte so. Also auf jeden Fall, der Andi hatte den Skate-Gang in Heimstetten und ich war mit ein paar Kumpels, also ganz klein, in Kirchheim unterwegs.
Also wir waren halt immer klein, weil ich bin ja 2 Jahre jünger als der Jörg. Also wir waren halt immer die Kleinen und der Jörg war halt so ein fieser, großer Rapper, an der Schule auch schon und so weiter. Und irgendwann mal haben wir uns tatsächlich beim Skaten mal getroffen, also so, wo sich tatsächlich unsere Wege gekreuzt haben. Und dann haben wir Kleinen uns halt getraut, auch zu fragen, ob man halt gemeinsam skatet. Und so ging es dann los.
Ja, wir haben uns an der Mini-Ramp getroffen und sind Mini-Ramp gefahren. Und wie ist es? Nicht Mini-Ramp, die zum Springen. Also halt, ja, wisst schon.
Kicker.
Ja, genau, wo man halt so geile Airs rauszieht. Da haben wir uns kennengelernt, getroffen und seitdem eigentlich ja alle Wege gemeinsam begangen. Um auf Ford zurückzukommen, also die Prägung ist dann noch sehr weit über diese ganzen Jahre, 80er, 90er, 2000er, also da gibt es auch noch viel zu erzählen über die Sneaker-Geschichte. Das war auf jeden Fall, das Kernthema war immer Sneaker. Wir kamen dann an den Punkt, also ich habe Produktdesign studiert, ich bin dann relativ schnell ins Footwear-Design gekommen, habe lang für Puma entworfen, andere Marken, da brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht so eingehen. Also viele Jahre für Puma und das war sehr spannend und sehr prägend. Und Andi und ich hatten in der WG gewohnt und nach ein paar Jahren war das so, ja, die Motivation dann immer weniger. Und der Andi war in Gründungslaune und wir hatten natürlich schon immer den Fetisch für den Sneaker und selber machen. Und aus dem Moment heraus, als er auch in die andere Unternehmung gegründet hat, hat er gesagt, entweder manage ich dich jetzt und quasi verkaufe dein Talent an andere Brands oder wir machen selber unsere, was ja jetzt so spaßeshalber ganz einfach klingt und aber doch eine riesen Challenge ist. Und an dem Tag haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und der Grund war aber nicht jetzt so aus der Laune heraus, sondern wirklich tatsächlich, dass wir was Bestimmtes machen wollten, was wir jetzt bis heute auch machen, um wieder auf Vor zurückzukommen. Also der Grundansatz war wirklich tatsächlich aus diesen ganzen Genres, die uns geprägt haben, die ganzen Sneaker, die wir mögen, ist unser Ansatz, die Essenz zu ziehen, das auf unsere Art zu interpretieren, aber nicht zu kopieren, also keine Retro-Sachen zu machen. Natürlich hast du Retro immer dabei, aber jetzt Retro ohne Wertung, also eben nicht kopierte Retro-Ness, sondern dieses Reduzieren aufs Wesentliche, was wir meinen, eben schön zu finden oder wesentlich zu finden, dass du die Schuhkategorien sehr wohl noch erkennst, mit denen du vielleicht mal aufgewachsen bist oder wann du ins Sneaker-Ding eingestiegen bist, aber eben sehr reduziert, sehr zurückgenommen, kein Branding, also kaum sichtbares Branding, also sehr überdauernd, zeitlos, dass es eigentlich ja zu jeder Garderobe, zu jeder Altersgruppe, zu jedem Outfit sehr gut passen kann. Und in der Zeit damals, 2009, war es echt tatsächlich so ein bisschen auch aus dem raus, dass wir, wie der Andi vorhin ja schon gesagt hat, der weiße, also der pure weiße Sneaker war schon immer für uns das essentiell Wichtigste. Und es gab schon immer Phasen, da waren die stark da, Phasen, da waren die weniger da. In der Zeit waren sie quasi, ohne irgendwas Gimmickhaftes drauf zu haben, nicht da. Und mitunter war das so ein bisschen, hey, machen wir das doch selber.
Ja, das stimmt tatsächlich. Wie gesagt, es gibt ja immer diese Zeit, wenn irgendein Schuh dominant ist, wie ein Air Force One, der ist dann auch in Weiß dominant, Superstar, kaufen die Leute primär in Weiß. Zu der Zeit war halt wirklich sowas gar nicht vorhanden. Es sei denn, man hat sich direkt so, ich sag jetzt mal so Luxuszeug wie Common Projects oder so angeschaut, aber nee. Es war ja auch bevor der Stan Smith wieder Season für Season rauskam und all sowas.
Ja, total, klar. Das war jetzt
wilde Zeiten waren das.
Ja. Also als wir angefangen haben, war es tatsächlich der Achilles von Comprojects der einzige Schuh. Den haben wir auch vorgetragen.
Aber einer der unbequemsten Schuhe, die es gibt,
finde ich. Genau. Das war auch so mit das Ding. Also wer schön sein will, muss leiden. Also da war halt der Look war dann wichtiger. Aber tatsächlich, also vor allem bei mir, wenn ich den Tag getragen habe, hatte ich Knieschmerzen am Abend. Aber
so schlimm gleich.
Meine Füße haben so hart geblutet beim ersten Mal tragen.
Er ist halt steif wie ein Brett und wenn du, ich bin relativ leicht und schlank. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich den nicht so herflexen konnte. Keine Ahnung. Also mir ist er einfach zu hart und bequem fand ich ihn nie, aber er war halt sehr reduziert. Aber es ging ja natürlich noch reduzierter. Also uns hat eigentlich damals auch schon diese Seriennummer gestört an dem Schuh, die da hinten drauf ist.
Mhm. Was genau bedeutet die nochmal?
Ich glaube, das ist Produktionscharge, ich weiß es nicht genau, aber es hat schon irgendwas.
Es hat auf jeden Fall eine Bedeutung, aber es entfällt mir immer. Und falls ich die irgendwann mal wieder tragen sollte, was ich bestimmt nicht tun werde, dann wäre es ja gut, das zu wissen, weil es mich immer da einfach so anspricht.
Weil es immer passiert.
Naja, man muss Bescheid wissen, was man trägt.
Ja, stimmt.
Genau. Also da haben wir dann in dieser Gründungslaune vom Andi, wo er sich dann quasi mich geschnappt hat, war das korrekt? Ja. Da haben wir gestartet und der Ansatz war also wirklich von damals bis heute eben dieser, wie gerade beschrieben, also sich diesen Genres annehmen. Wir hatten eigentlich damals wirklich schon Ende 2009 wussten wir eigentlich, welchen Schuhtypen wir uns natürlich annehmen wollen, weil das waren die Schuhe, die uns geprägt haben, die aber nach wie vor heute einfach das Ding sind. Also sei es der Runner oder eben so ein klassischer Capsule-Schuh, High Tops, Basketball inspiriert. Bei uns kam natürlich noch, war mal mehr, mal weniger Trend, so die Tennis-Ära, also 80er Jahre, Boris Becker, Lendl und so Sachen. Das ist bei uns dadurch ist der 3A entstanden, auch mit der Sohle. Also die Inspiration kommt so ein bisschen aus der Ecke. Sowas war ja, natürlich.
Die Tennissachen sind aber schon wirklich gut aus der Zeit, aber irgendwie doch schon ziemlich unterschätzt, muss man sagen.
Ja, klar, aber wenn du so ein GV oder sowas nimmst, ich meine, das ist schon, das waren prägende Modelle, finde ich, aus der Zeit.
Vor allem, ich glaube, weil ihr seid ein paar Jährchen älter als ich. Tennis war aber auch in Deutschland beliebter als Basketball in den 80ern. oder?
Ja. Ja, ja.
Das, also deswegen, das habe ich nämlich damals schon gemerkt, weil als ich angefangen habe mit dem, ich sage jetzt mal Sneaker-Hunting, da, wenn man dann mal auf den Flohmarkt gegangen ist, du hast halt nie irgendwelche alten Jordans oder sowas gefunden, aber man hat immer unfassbar gute Lendl-Sachen oder Boris Becker-Schuhe und sowas gefunden.
Ja.
Und wenn man Glück hatte, mal ein paar Agassiz.
Ja, ich muss auch sagen, in unserer Jugend hattest du halt Adidas Allrounds und sowas zum Skaten. Da Jordans und er, ich weiß gar nicht, wann der erste rauskam, aber das hatte
85.
Ja.
Wann? 85.
85, ja.
85.
Damals kein Mensch hatte, also ich kann mich nicht erinnern, jemals jemand in sowas zum Skaten oder auch so gesehen zu haben.
Das war mehr so ein Ami-Ding, weil die dort auf dem Gabeltisch gelandet sind.
Ja, wahrscheinlich echt. Und es war echt dann regional oder einfach auch ländermäßig, wo die Styles wirklich wer auch immer was wie geprägt hat, aber dadurch viel aufgeteilter und du kamst halt nicht ran. Es gab halt kein Internet. Also von dem her bist du halt, ja, von dem umgeben gewesen, was da war, was irgendwelche Größeren vielleicht anhatten, wo du es entdecken konntest oder wie gesagt, Plattencover, Magazine. Das war's. Das stimmt, ja.
Ich weiß noch, die ersten paar Jahre gab's ja bei euch eigentlich nur mehr oder weniger den 1AB und den 2AB. Und jetzt ja. Über die letzten Jahre kamen immer mehr neue Silhouetten hinzu.
Ja.
Und das nimmt fast kein Ende mehr. Das neueste Ding ist ja jetzt der Canvas. Heißt der einfach Canvas? Schon, oder?
Ja, der ist 1AB genannt, weil er eigentlich aus dieser 1er-Generation herausgeboren wurde. Also die Modelle haben bei uns wirklich so ganz simpel, die Zahl steht für die Generation, also der erste Release war eben der 1er, der zweite war der 2er und A ist flach, B ist hoch und der 1E ist schon irgendwo so bei diesem 1A, 1B aus dieser Ecke heraus entstanden. Aber ich glaube, also es wurde, natürlich haben wir von Jahr zu Jahr, haben wir uns entwickelt und es ging voran und deswegen dann uns auch getraut, oder was heißt getraut, konnten dann auch neue Silhouetten entwickeln. Aber ich glaube, wenn du es auf die letzten 10 Jahre aufteilst, ist es recht konstant gewesen. Jetzt ist gefühlt so ein bisschen mehr passiert, aber das hat auch diverse Gründe. Der Dreier, also eben mit der zweiten neuen Sohle, die wir gemacht haben, der ist ja auch schon, glaube ich, 2015 oder sowas, oder? Mhm. Gestartet. Und die, genau.
Also ich glaube, Sebi, du hast den Eindruck natürlich zu Recht, dass sich in der letzten Zeit irgendwie rein von der Präsenz, die man auch so eben auf Instagram oder wo auch immer halt irgendwie sehen kann, mitbekommt, da hat sich natürlich viel mehr getan. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätte es sich viel schneller viel mehr getan. Also gerade was der Jörg vorhin auch gesagt hat, so Entwicklung von Runner-Silhouetten und so weiter. Wir hatten ja am Anfang immer das Bestreben, dass wir nur auf Vorsohlen, also auf eigen designten und produzierten Sohlen Schuhe rausbringen, was natürlich ein unglaublich hoher Anspruch ist. Und irgendwann mal haben wir halt gesehen, und das weiß man ja jetzt auch, wir bringen ja einen Runner raus, der kommt auf einer Vibram-Sohle.
Sneaky Leaks.
Also ja, genau, nach Jahren des Haderns, nach Jahren des Hin- und Her-Abwägens und so weiter, können wir das, wollen wir das und so weiter. Aber weil wir einfach das nirgends außer in China hätten realisieren können, haben wir uns dazu entschieden, eben einen Runner zu machen auf einer Vibram-Sohle. Was ich damit nur sagen will, ist, dass, wie der Jörg schon sagt, im Durchschnitt haben wir wahrscheinlich relativ konstant immer neue Sachen irgendwie rausgehauen. Aber jetzt erscheint es mehr. Und das ist auch gut so, weil wir haben ja mit dem 1E, also mit einem Canvas-Schuh, mit einem Leinenschuh, haben wir ja einen neuen Produktionsstandort dazu gewonnen. Also der Leinenschuh kommt ja jetzt aus Portugal. Und wir haben mit diesem portugiesischen Partner, den wir gefunden haben, einfach vermeintlich einen Glückstreffer, weil es so ist, dass der halt unglaublich Bock auf die Sache hat und auf die Brand an sich und auf unseren Spirit und der macht auch andere Brands, wo man einfach halt so einen hohen Qualitätsstandard auch gewährleistet sieht. Also der macht zum Beispiel für Fear of God die Latschen auch. Mhm. Und also ja, der macht bis dato einen sehr, sehr guten Job. Was ich damit sagen will, ist, dass wir natürlich darauf erpicht sind, jetzt in der nahen Zukunft viel schneller auch Produkte zu entwickeln. Das heißt, wir werden jetzt wären wir schon sehr, sehr brand spezifisch, holt mich da wieder weg, wenn ihr ja keinen Bock habt.
Wir haben nur Bock.
Ja, okay. Wir werden auf alle Fälle so quasi, was die Cheesy Forever Line anbelangt, werden wir auf alle Fälle weiterhin so diese Cupsole Ecke, wenn man so will, so ein bisschen immer so retro angelehnt, von der Silhouette her, auch von den Materialien und so, werden wir weiterhin Permasense in Deutschland produzieren. Mhm. Und ich nenne es immer nicht Research and Development, sondern Fun and Development Abteilung, werden wir in Portugal eben halt weiterhin haben können, wo wir viel, viel, ich sag mal, progressiver entwickeln können auch, weil der eben Bock hat und weil der, ja, darauf erpicht ist, dass wir halt einfach weiterkommen und dass er quasi auch so sein Know-how und seine Erfahrung und so weiter damit einfließen lassen kann, was natürlich super für uns ist. Das heißt, da wird sehr, sehr viel mehr auch quasi von unserer Seite durchaus auch mal ausprobiert werden, was vielleicht dann auch final gar nicht in eine Produktion kommt. Also sprich, wir werden uns da viel mehr zugestehen, sage ich mal, weil wir viel schnellere Möglichkeiten in der Umsetzung haben als bis dato die letzten 10 Jahre.
Also ich glaube, was man noch einwerfen muss für alle, die noch nie von uns gehört haben,
wir sind ja
keine Made in Germany geborene Brand, also Four ist Made in Germany. Das wurden wir. Wir sind Münchner Jungs, wir sitzen in Deutschland, wir sind sicherlich deutsch, was auch immer das bedeutet, aber so dieses vielleicht klarere, reduziertere, zurückgenommenere. Aber gestartet haben wir damals in Vietnam. Das war einfach aus meiner Vergangenheit der Connections über Puma. Du hast einfach damals vor 10 Jahren, also da gab es erstens noch nicht, und du warst sowieso noch viel froher, als du es heute auch bist, jemanden zu finden, der dir deine Designs umsetzt, der für dich Schuhe macht. Mhm. Und das war cool, und so haben wir damals angefangen. Das war gut. Und warum es, glaube ich, wie der Sebi auch gesagt hat, quasi jetzt immer schneller wurde, ist auch dem geschuldet, dass wir dann, als es in Made in Vietnam mit den ersten Schuhen, also 1er und 2er, so wie du sie, glaube ich, auch noch kennst, Sebi, mhm, und ich glaube, Kaiser, du hast ein bisschen später entdeckt, das waren ja unsere Startschuhe, das waren, die im Amen noch standen und so, den gibt's ja auch nicht mehr. Das war gut, uns wurde dann dort aber immer zäher, und wir waren dann fast an einem Punkt, wo es uns vielleicht sogar eigentlich hätte nicht mehr geben können. Und das hat wieder einen riesen Break in das Ganze reingehauen und eine riesen Verzögerung, dass wir einen Runner machen wollen und dies und das. Das wussten wir schon 2009. Und wie der Andi vorhin gesagt hat, wir hatten uns natürlich vieles auch leichter vorgestellt. Also gerade eine Runner-Sohle ist einfach, war für uns Pflicht, dass wir die selber entwerfen, aber wie die umsetzen. Und als wir in Made in Vietnam aufgehört haben und dann an diesem Punkt waren, was machen wir jetzt, wo gehen wir hin, wo finden wir was, mussten wir quasi wieder fast bei null anfangen. Hätten wir auch nicht gedacht, war aber so. Also ein immenser Aufwand mit dem Umzug, und es hatte dann das Schicksal für uns, das Made in Germany, also mit der Produktion Permasense ergeben, was auch wirklich sehr, sehr geil für uns ist als Brand, also deutsche Marke, und diese Schuhlinie in Deutschland zu produzieren. Aber das hat einen riesen Verzug reingebracht in das Ganze. Wenn bei einer Marke, die heute startet, also gerade zum Beispiel in Portugal, die ja wieder sehr stark sind, und du entwickelst da deine Sachen, dann hast du halt so einen Versatz nicht mehr. Da haben wir halt einfach sowas noch erleben müssen. Und das hat uns schon stark zurückgeworfen im Entwickeln, im Vorankommen, in neue Silhouetten bringen. Ich sag mal jetzt, seitdem wir dann den Umzug hatten zu Made in Germany und auch da ja wirklich fast von null alles neu aufsetzen mussten, das hat nochmal so viel Zeit gebraucht. Zulieferer finden, Leisten neu entwickeln und. Das Setup steht jetzt und es läuft. Und da kommen die Schuhe, die ihr kennt, 1A, 2A, 5A, 3A, die kommen da raus, die kommen astrein, tipptopp da raus, das steht. Und das hat halt echt Zeit gebraucht. Jetzt kommt dieser neue Stream dazu, den der Andi gerade erwähnt hat. Deswegen, glaube ich, hat es jetzt so einen großen Sprung gemacht, dass man denkt, wow, jetzt kommt ja so viel mehr als früher. Ich glaube, wir haben einfach nur ein bisschen aufgeholt zu den Zeiten, von denen, das hat ja die Außenwelt auch nicht mitbekommen, dass wir da dann, also wir hatten fast ein Jahr Stillstand bei diesem Umzug. Trotzdem aber natürlich noch Ware, also konnten verkaufen, was wir halt noch hatten und so. Aber für uns intern war das natürlich ein mega Downer und auch eine mega Bremse. Da hätte natürlich schon viel früher dann viel mehr passieren können. Dazu kam dann schon noch, dass es auch hier in dem Made in Germany auch natürlich Limitierungen gibt, die uns haben Dinge nicht machen lassen, die wir machen wollten.
Was zum Beispiel?
Ja, du, das Einfachste, glaube ich, ist echt der Canvas als Beispiel. Einfach ist nicht einfach. Also jeder denkt jetzt bei einem Leinenschuh, okay, das ist so quasi gefühlt das Einfachste vom Einfachen. bei einem Chuck, der milliardenfach irgendwo in China gemacht wird, ja, klar, weil er halt seit 100 Jahren so gemacht wird. Vulcanized ist auch somit das einfachste an Sohlenproduktion. Wir wollten ja keinen Vulcanized Leinschuh machen, sondern eben auf der Einsersohle. Wir wollten es natürlich genauso hochwertig gefinisht wie die Lederschuhe. Also gleicher Ansatz, gleicher Anspruch, einfach einen saugeilen, tollen Canvas-Schuh. Und den haben wir auch in Deutschland gestartet und haben dann aber gemerkt, dass der Aufwand so krass wird für diesen Schuh, also allein schon die ganzen offenen Kanten vom Canvas, ja, die musst du alle umschlagen, dass die Fasern nicht rauskommen und. Also das ist
wo habt ihr das Canvas her?
Super Tech-Nerd. Das war von einem Zulieferer aus Deutschland. Mhm. Und da haben wir auch angefangen zu entwickeln und dem Ganzen auch viel Zeit gegeben und haben aber dann irgendwann einsehen müssen, das wird so keinen Sinn machen, weil die Lohnkosten sind halt in Deutschland sehr hoch und das ist einfach Fakt. Und dieser Schuh wäre ein Megaprojekt geworden, dass der Schuh eigentlich nicht mehr kalkulierbar war. Und irgendwo musst du dann auch sagen, okay, das macht keinen Sinn. Das war so ein bisschen der Triggerpoint, aber mit dem Runner auch. Dass du einfach, ich meine, das wisst ihr ja auch, es gibt nicht diesen einen Produzenten für alles, für alle Typen, der alles am besten kann. Und die Schuhe, die wir jetzt machen, sind dort sicherlich am besten aufgehoben und werden, also kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwo besser rauskommen. Das wage ich mal zu behaupten. Wir haben uns ja auch Produktionsstätten in Italien angeschaut. Ich meine, die sind sehr wohl bekannt für höchste Schuhmacherkunst. Für das, was wir wollen, glaube ich, sind unsere Made in Germany Schuhe da schon wirklich das Beste, was du kriegen kannst. Aber es gibt andere Schuhtypen, die wir eben auch machen wollen. Und ja, das hat uns eben, ja, da haben wir uns dann an diesem, das ist ja noch relativ frisch, erst dieses Jahr passiert, dass wir uns entschieden haben, da einen neuen Stream aufzumachen.
Bleibt der Schuster in Portugal bei den deutschen Leisten, wenn er den Canvas-Schuh macht?
Ja.
Ich wollte eigentlich nur dieses blöde Sprichwort unterbringen.
Ich habe mich schon Schuster, gefragt, was endlich kommt.
Ja.
Ja, absolut.
Definitiv. Schuster, bleib bei deinem Leisten, bleib beim Leisten.
Genau. Ja, das ist gut, dass er das macht, dann bin ich beruhigt.
Das trifft dich.
Ja, sorry.
Tatsächlich war ich ja vor einiger Zeit, ich glaube vor so circa 2 Jahren oder so mal, in Pirmasens und habe mir die Herstellung eurer Schuhe angeschaut, als ich dort Freunde besucht habe. War sehr, sehr beeindruckend. Ich liebe das, wenn wirklich noch Sachen von Hand gemacht werden. Das kannte ich vorher nur, ich meine, man kennt ja immer diese Aufnahmen von so Fabriken und alles maschinell und alles so Laufband und so Sweatshop-mäßig, aber da war mal was komplett anderes.
Ja, das war für uns auch so, als wir das erste Mal dahin kamen und du kannst da dort vom Boden essen, gefühlt. Ja,
aber das ist halt auch die Schuhstadt, ne? Wie lange wurden dort alle Schuhe Deutschlands hergestellt? Ich meine, das war ja bis in die
70er Jahre war irgendwie so noch Hochzeit und dann wahrscheinlich 70er noch, ich weiß es nicht, und dann wird es wahrscheinlich stetig über 80er, 90er abgenommen haben, als halt alle umgezogen sind. Das Know-how ist alles dort, tipptopp Leute, Maschinen und. Für viele ist natürlich auch nicht mehr, weil keiner hebt die Sachen auf, wenn er damit nicht produzieren kann. Also was wir tatsächlich, ich sag's mal, schmerzlich, aber am Ende jetzt doch toll erfahren mussten, als wir gestartet haben, ist, dass du wirklich das Setup eben selber kreieren musst. Also klassischerweise, wenn du in Asien oder irgendwo auch in Portugal produzierst, hast du einen Produzenten und der hat Zulieferer, dem sagst du, hier mein Design und was du haben möchtest an Material, dann hat er seine Zulieferer und stellt dir die Sachen zusammen. Wir kamen dahin, die Manufaktur irgendwie so gerade neu wieder gestartet, 5 Mann gefühlt. Der Laden, wie du ihn kennst, astrein, blitzeblank, tipptopp, aber halt nichts weiter da. Das heißt, für die Öse, für den Senkel, also für alle Ingredients, wie wir sie wollten, mussten wir uns Zulieferer suchen, und erstmal in Deutschland wieder finden. Und die gibt's alle, aber es gibt halt kein Netzwerk mehr, keine Struktur. Also das heißt, wir mussten wirklich selber hausieren gehen, hey, habt ihr denn so eine Öse, könnt ihr uns die einfärben, zu welchen Mengen, all sowas. War alles wirklich für uns Pionierarbeit, die wir leisten mussten, um unseren Schuh irgendwann umsetzen zu können. Und was denn? Und das ist natürlich ganz was anderes, als wenn du jetzt, ich will es nicht leichter machen, als es ist, weil es ist nicht leicht, aber wenn du heute eine Marke starten würdest und dich nimmt ein Produzent, auch zu deinen Stückzahlen, dann musst du das in der Regel eigentlich nicht tun. Das übernimmt der oder hat der dann natürlich auch schon.
Wie lange hast du jetzt schon in Deutschland produziert?
Das war 2015, oder?
Also 2014 haben wir entschlossen, nicht mehr in Vietnam zu produzieren und haben dann quasi ja dieses Gap Year gehabt, wenn man so will. Also waren halt diesen Sommer in Italien und haben uns da viel angeschaut, auch so Portugal. Und haben dann ja 15 in Anführungsstrichen angefangen und die ersten Produkte tatsächlich Ende 15, Anfang 16 aus Deutschland bezogen. Hm. Also eigentlich eben halt, wir sprechen ja immer davon, dass wir zweimal gegründet haben, weil ich in meiner Naivität habe ich natürlich irgendwie gedacht, so okay, du hast alles irgendwie, deine Molds und sonst irgendwas, die ganzen Maschinen und so, wenn du so willst, die Hardware, die plagst du einfach aus und steckst sie irgendwie hier in Deutschland wieder ein und dann machst du halt weiter so. Und wie der Jörg gerade schon beschrieben hat, also Pustekuchen, dem war halt überhaupt nicht so, wo ich eben schon so war, dass ich gesagt habe, das kann ja wohl nicht sein und so weiter. Wir haben alle möglichen Adapter auch irgendwie anfertigen lassen für Umsetzungen von den Modes und so weiter. Und also vollkommen verrückte Sachen. Jetzt im Nachhinein, wo wir auch nochmal Unmengen an Geld irgendwie verbrannt haben für so einen Scheiß, weil wir halt gedacht haben, so das ist die beste Lösung, was es im Nachhinein leider nicht war. Ja.
Und dann nochmal mehr Geld neu investieren mussten, weil du die Sachen halt neu brauchst. Also wir haben auch hier die Leisten neu gemacht mit einem Leistenhersteller aus Pirmasens, was auch gut war, aber wie der Andi sagt, es war wirklich fast Firmengründung 2.0. Also bis auf die Designs, die hier unsere sind, die standen ja, die hatten wir. Das ist sicherlich unser höchstes Gut und zum Glück haben wir das in unseren Händen, aber das neue Setup für Entwicklung und Technik und so mussten wir wirklich eigentlich fast bei Null neu starten. Das war schon krass. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, also da waren wir an dem Punkt, wo du hättest auch sagen können, okay, lass mal es bleiben, das machen wir nicht nochmal so gefühlt oder das Geld nehmen wir nicht nochmal in die Hand. Aber wir haben es nicht getan und hier sitzen wir jetzt heute und der Weg war auch trotz aller Herausforderungen ein sehr guter. Also hat uns stark geprägt und auch als Marke stark geprägt. Also nochmal, um das zu betonen, Four war ja nicht gegründet als, hey, wir machen eine Made in Germany Brand, sondern Four war Four und soll Four sein und mehr denn je arbeiten wir vor allem daran. Also dass Four wirklich eine Brand ist und also ihr wisst, was ich meine.
Mhm. Ja, klar.
Four macht halt Schuhe in Deutschland so gefühlt.
Böse Zungen würden ja behaupten, ihr seid die Brand mit den weißen Schuhen.
Ja, genau.
Aber mittlerweile habt ihr euch ja davon so ein bisschen losgelöst und macht auch sehr, sehr, sehr farbenfrohe Geschichten. War das eine Überwindung für euch oder wolltet ihr sowieso nie diese White Sneaker Brand sein?
Naja, im Endeffekt ist es einfach so, dass wir kommen eben aus einer Zeit, also gerade mit Common Projects, Achilles und so weiter, also wirklich so, ich sag mal, in den Mid-2000er Jahren, wo es einfach so war, dass man so diesen Over-Coloring irgendwie überdrüssig war und einfach halt so das Cleanste vom Cleansten gesucht hat. Also sprich, dass wir wirklich einfach halt einen ganz weißen Schuh haben wollten. Und das ist nach wie vor so, wenn, jetzt gehen wir nicht nur auf weiß, sondern gehen wir mal auf hell. Wenn ich 7 Tage in der Woche entscheide, was für einen Schuh ziehe ich an, dann ist es wahrscheinlich an 5 Tagen in der Woche ein heller. Ist gleich vermeintlich weiß, weil das Hellste ist halt weiß. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir natürlich auch, also nicht irgendwie am Trend vorbeischauen. Ich sage immer, wir sind trendsicher oder vor ist trendsicher, weil wir natürlich auch, ich sag mal, ein gewisses Lebensalter haben, wo wir eher schon wieder in der Midlife-Crisis sind und dementsprechend irgendwie uns papageienmäßig irgendwie auch anziehen, anmustern. Also wenn ich irgendwann mal wieder einen Style auspacke, wo meine Frau dann sagt so, okay, Midlife-Crisis, aber Hochkonjunktur, dann geht es einfach damit einher, dass ich halt extrem bunt aus dem Haus gehe. Aber ansonsten kommt es halt alles aus einer Zeit, wo dunkelblaue Hose, dunkelblauer Wollmantel, grauer Schal irgendwie und braune Mütze, also you get my point, was ich damit sagen will. Und das ist auch immer gut. Es ist einfach standardmäßig, klassisch, irgendwie schön. Also klassisch, was halt irgendwie so helle, weiße Sneaker-Kultur anbelangt. Und jetzt machen wir ja einige Sachen mit Color Blocking auch und so weiter, oder jetzt auch der, also das kennt ihr ja noch gar nicht, das müsst ihr dann demnächst mal tun, was quasi 22 kommen wird und so. Aber der Paducci, der aktuell gerade draußen ist, der ist ja, wenn man so will, sehr farbenfroh, oder auch der Terrazzo Palazzo. Das sind sicherlich einfach so Auswüchse von Sachen, die uns auch in der Vergangenheit immer schon gefallen haben, die wir uns aber jetzt einfach, ich will gar nicht sagen trauen, aber halt zugestehen, weil wir halt selbst auch Bock drauf haben. Also am Ende des Tages ist vor und alles, was wir eben formenmäßig und auch farbwegmäßig rausbringen, halt immer eine Erfüllung unserer eigenen Needs. Also wenn wir jetzt, ich sage jetzt einfach mal, 70% der Schuhe, die wir jemals released haben, weiß sind oder halt hell sind und die 30% anderen irgendwie dunkel oder halt Multicolor, dann waren es halt einfach immer in Phasen, wo wir gesagt haben, okay, aber zu dem und dem Outfit stelle ich mir noch die und die Farbe vor, und dementsprechend haben wir das so gemacht. Also ich glaube, dass wir insgesamt, also das bestätigen natürlich auch immer wieder Leute, die, das könnt ihr euch ja vorstellen, also so als externe Berater oder sonst irgendwas fungieren wollen und sagen, ja Leute, aber ihr solltet doch mal das und das machen, weil das ist doch jetzt Trend. Und das war uns aber immer egal. Also wie gesagt, wir schauen nicht am Trend vorbei, da sind wir auch viel zu, ich sag mal, inspiriert natürlich auch durch Trends, waren wir ja schon unser ganzes Leben lang, nur interpretieren wir sie halt auf unsere Art und Weise.
Also ich glaube, was uns dahin gebracht hat, was du vorhin gesagt hast, Sebi, wir wurden echt schon oft the German White Sneaker Brand genannt. Der weiße Sneaker ist für uns die Essenz, wie vorhin gesagt. Das ist, darum dreht sich's immer. Und wenn du eine Marke anfängst und das wirklich auch aus deinem eigenen Geldbeutel heraus und nicht irgendwie einen fetten Investor zum Start an Bord hast oder selbst geborener Millionär bist, dann musst du einfach entscheiden, womit fange ich an? Und es war klar, dass wir mit der Essenz anfangen, dem weißen Schuh, dem reduziertesten Schuh, das war der 1A. Und damit setzt du halt quasi die Prägung gleich zu Beginn. Wenn du nicht Unsummen Geld hast, dann könntest du natürlich noch den Colorway machen und den und so. So hat sich das natürlich zwangsläufig erstmal so entwickelt, dass wir eher bekannt waren für das essentiell Weiße und wir dann noch mit unseren Weißschattierungen, Reinweiß und Nebelweiß und irgendwie Weiß, was ja auch voll unser Ding ist. Farbe ist aber absolut wichtig und Farbe muss sein, war auch in unserer Vergangenheit immer da. Also unser Schuhschrank hat auch natürlich schon alles, was du dir vorstellen kannst, hergegeben. Also ich will gar nicht anfangen von unserer WG-Schuhsammlung. Da gab es quasi gefühlt, glaube ich, alles, was es gibt, ja. Aber wenn du es halt selber machst, du musst dann wirklich eine Entscheidung fällen, weil das kostet Geld und du musst für irgendwas auch stehen, war es halt eben der weiße Schuh, ganz zwangsläufig. Und ich meine, jeder weiß es auch, es ist halt einfach der weiße Sneaker ist halt der weiße Sneaker. Der hat immer funktioniert, der wird immer funktionieren. Den wird es bei uns auch immer geben, egal ob es ein Fünfer oder ein Zweier oder ein Einser ist.
Stichpunkt weißer Sneaker. Wie haltet ihr denn eure weißen Sneaker sauber?
Gar nicht.
Ja.
Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass es so ist wie bei Jay-Z oder bei Dr. Dre, dass wir halt immer den gleichen haben, oder Jay-Z, der ja mal gesagt hat, er zieht einmal einen an und dann schmeißt er weg und hat einen neuen.
Herrlich.
Ja, es ist natürlich auch Bullshit. Aber ich meine, das ist doch einfach das Schöne an einem Sneaker, oder? Also natürlich hat man Phasen, in unserer Abi-Zeitung steht ein Spruch von mir, steig noch einmal auf meine weißen Schuhe und du bist tot, so quasi zu einem Kumpel von mir. Also das, da ist man natürlich schon darauf erpicht, aber ihr wisst ja, wie das ist. Man bewahrt den weißen Sneaker so lang, wie man nur irgendwie kann, und dann ist man das erste Mal besoffen, geht in den Club und dann steigt einem jemand einen drauf, oder man ging in den Club, oder you get my point. Und dann wird er halt einfach farbig, sprich, er wird halt dreckig, also grau, schwarz, whatsoever. Und dann ist es halt geil, weil er einfach dann altert, genauso wie jedes andere gute Kleidungsstück.
Ich wollte nämlich eine Überleitung schaffen zu meinem Produkt der Woche, nämlich der Elektro-Riese Philips hat jetzt den ersten elektrischen Sneaker-Cleaner auf den Markt gebracht. Mhm. Sieht ungefähr aus wie ein Föhn, eine Mischung aus einem Föhn und einem Ding, womit man ein Auto poliert. Aha. Und kostet 22,99 € und ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, mir das zu kaufen, weil das sieht echt aus, als müsste man nie wieder selber eine Bürste in die Hand nehmen.
Aha, okay.
Aber ansonsten bin ich vollkommen auf eurer Seite, was das angeht. Ich
oder Babytücher.
Bin ich auch nie sauber.
Säuglings-Popotücher sind die Macht.
Das ist so ein Oldschool-Ding, so wie einfach nur Seife und Zahnbürste.
Also es ist ja immer so, dass wenn wir jetzt schon so bei so Reinigungstipps sind, es kommt ja auch immer auf den Werkstoff, zum Beispiel der Sohle an. Wir sagen immer, das Upper, das kann schon irgendwie abgeranzt und so weiter ausschauen, aber sobald die Sohle irgendwie wieder weiß ist, hat der ganze Look, der ganze Appeal von dem Schuh halt wieder was Aufgeräumteres. Und je nachdem, wie spießig oder unspießig du halt bist und halt irgendwie aufgeräumt brauchst oder sonst irgendwas, kann man halt unsere Sohlen zum Beispiel, die ja einfach vom Werkstoff her das hergeben, halt perfekt mit einem Nagellackentferner wieder so juvelin machen, als wären sie quasi frisch out of the box, so mehr oder weniger. Und dann kannst du halt eine saubere Sohle haben und das Upper ist irgendwie von seinem Leder-Break-In und so weiter schon halt eben mit einer schönen Patina versehen und so, und dann sieht das Ganze halt für viele Leute schon wieder ja sehr stimmig, aufgeräumt, hochwertiger aus. Also das kann man natürlich schon machen.
Und was machst du mit deinen Schuhen? Also weißt du, wie der Andi sagt, gehst du eben mit deinem Lieblingsschuh in den Club, dann bist du dir bewusst, was passiert, oder ziehst du halt bewusst zu solchen Momenten vielleicht einfach Latschen an, die es dann auch dürfen, und dein Lieblingsschuh, den ziehst du vielleicht einfach bewusster in anderen Momenten an. Also das war bei uns früher auch so.
Ja, aber dann ist es halt eben mal so, dann ist dein Lieblingsschuh oder den du halt vermeintlich irgendwie sauber halten willst, genauso dann irgendwann mal in der Situation, dass du halt besoffen bist und dann wird der halt quasi der Rockerschuh und dann kaufst du halt einen neuen, der erstmal wieder clean bleibt und so. Das ist doch ein ewiger Kreislauf, oder? So immer das Gleiche.
Eigentlich schon, ja.
Ja, ich glaube auch.
Wo wir gerade ganz kurz die Sohlen angesprochen haben, was für eine Dämpfung habt ihr in der Sohle?
Wir haben es hauptsächlich im Innenschuh tatsächlich. Also
ja, genau das meine ich.
Wir haben ein sehr, sehr gutes Innenleben, ein Fußbett aus einem Memory Foam, also ein Schaum, der immer wieder in seine Ursprungsform zurückgeht. Also einfacher, ich nenne es jetzt nicht billig, einfache Schuhe haben einfach eine Art von EVA, also einen Schaum, der sich halt irgendwann zusammenläuft und dann wird der hart und platt und ist ausgelatscht. Mhm. Aus Kostengründen, wenn du Massenhersteller bist, ist es auch klar, da zählt jeder Cent. Wir haben einen Schaum von einem deutschen Hersteller, der kostet einiges, aber der läuft, also der hält einfach so lange wie der Schuh. Dadurch hat der Schuh im Fußbett einfach eine tolle Dämpfung. Außen ist es wie jede andere Kapsel auch. Also
das ist ein Schaum, der generell für Schuhe hergestellt wird?
Das ist sogar eine gute Frage.
Also ich glaube, es ist ein bisschen. Alle Fragen von uns sind gut.
Ja, natürlich.
Ja.
Ich glaube, es kam eher so aus diesem German Engineering Ansatz, dass wir gesagt haben, wir möchten es einfach richtig geil, nicht koste es, was wolle, aber was wäre denn so quasi das Maximum an Dämpfung an? Und dann kam die, ja, ich glaube, es ist über die Manufaktur auf diesen Hersteller. Aber vielleicht ist es auch für Schuhe, aber tatsächlich, glaube ich, würden es nicht viele verwenden, weil es relativ hochpreisig eben ist.
Ich erinnere mich nämlich daran, als ich euch das erste Mal getroffen habe, was ja inzwischen auch schon irgendwie 2016 oder so war, dass wir uns da über die Sohlen beziehungsweise über die Dämpfung unterhalten haben und ich das so faszinierend fand wegen dieses Schaumes.
Ja, also mein Wissen ist, dass der Schaum eigentlich aus der Autoindustrie kommt. Also das ist die Information, die ich da noch im Kopf habe. Also
das habe ich nämlich auch noch im Kopf. Ich wollte jetzt keinen Unfug reden.
Ja, definitiv. Also wir haben, wie der Jörg gerade schon gesagt hat, eben den Manufakturleiter, der ja eigentlich aus dem Bequemschuh- und Orthopädie-Schuh-Bereich kommt, dem haben wir quasi als Aufgabe gegeben, source uns mal so einen Schaum, der sowas kann, der einen gewissen Rückstelleffekt hat, auch bei Menschen, die einfach eine gewisse Körpermasse mitbringen und einfach ein gewisses Gewicht applizieren und so weiter und so fort. Und das ist dann so die Information, also das ist ja auch eine Story to tell, was ich mir damals eben gemerkt habe. Also was man eben auch zum Beispiel in Autohäusern verbaut, dass es so ist, dass wenn halt ein Auto innerhalb des Ladens oder des Autohauses steht und dann wieder bewegt wird und so weiter, dass es halt keine konstanten, permanenten Abdrücke gibt, sondern dass es einfach so ist, dass der Boden auch einen Rückstelleffekt hat und sogar die Last von einem Auto quasi trägt.
Mhm. Genau das ist die Geschichte, die ich mir gemerkt habe und genau das ist die Geschichte, die ich jedem erzähle, wenn ich mit ihm über Vorschuss rede. Ich weiß nur, war mir nicht mehr sicher, ob es denn auch wirklich stimmte. Auf jeden Fall seit 3-4 Jahren erzähle ich das jedem, den ich treffe. Gut,
ja, es stimmt doch. Wenn du in den Canvas zum Beispiel einsteigst, das ist wirklich eine Erfahrung, weil du bist gewohnt bei einem Canvas-Latschen, also jeder hat ja, glaube ich, in seinem Leben schon mal einen Chuck, das ist halt einfach ein Gummibrocken mit einer Lage Canvas oben und das ist auch gut so. Aber wenn du in unser Canvas einsteigst mit diesem Fußbett eben und so, das ist halt wie ein krass bequemer Hausschuh. Also eine ganz andere Erfahrung.
Also da wird nicht der Fuß drin bluten, so wie es normalerweise bei Chucks passiert.
Nein, also ja, also
nein, Fuß. Vielleicht. Bei mir ist es so, dass ich habe bei unseren Schuhen, also ich habe am linken Fuß also eine sehr exponierte Ferse. Und wenn ich zum Beispiel eine 9-1-A anziehe und so weiter, brauche ich immer eine Break-In-Time, weil ich auf jeden Fall an der Ferse halt eine Stelle habe, die ansonsten halt immer irgendwie leidet. Mhm. Und bei den Canvas bin ich eingestiegen und habe mir gedacht, so, das kann nicht sein. Also was der Jörg gerade sagt, ich meine, Canvas ist natürlich auch weicher als Leder, das ist auch klar, aber das ganze Feeling und auch eben das Fußbett, auch durch diesen Rückstelleffekt und so weiter, das ist krass. Also kann man nicht mit einem Chuck vergleichen. Kannst beim nächsten Mal mitnehmen, wenn du kommst.
Ja.
Oh, sehr, sehr gerne. Ein Grund, um unbedingt mal wieder vorbeizukommen, ist natürlich, euren Laden zu besuchen. Wie lange habt ihr euren Store schon? Habt ihr den schon, seit ihr mit der Brand begonnen habt, oder kam das erst später?
Den haben wir seit meine erste Tochter geboren ist, und das war
vor 3 Jahren.
Genau, danke schön. Also was, 2018.
Du kennst dich aus.
Also, wir waren ja, also der Punkt hier, also der Laden hier in der Utzschneider Straße, also unweit vom Viktualienmarkt in München, der war nie als Point of Sale irgendwie geplant, aber weil es einfach so eine coole Off-Location ist, ist es ja trotzdem so, dass wir zweimal unter der Woche eigentlich offiziell geöffnet haben. Und wir haben es, wie gesagt, gar nicht irgendwie als Verkaufsladen gesehen, sondern einfach so als Punkt, wo wir natürlich selber arbeiten und wo wir einfach auch die Möglichkeit haben, so ein bisschen irgendwie uns selbst zur Schau zu stellen und auch so rein, was so die Stimmung und die Aura von dem Laden anbelangt, spiegelt die, glaube ich, sehr, sehr gut generell DNA von vor wieder. Mit der Farbgebung und mit allem, was reduktionistisch, minimalistisch hier eingerichtet ist und so weiter. Das Einzige, was Chaos verbreitet, sind die Unterlagen vom Rick, by the way. Also Shoutout Rick, wenn du das hörst. Kannst du mal wieder aufhören. Vorher sind wir eigentlich so Nomaden gewesen. Also wir waren mal damals mit den Jungs vom Harvest. Shoutout damals. Gott hat mich wenig. Harvest, Zieblandstraße, waren wir zusammen mit dem Büro. Dann sind wir weitergezogen und waren weiterhin in Schwabing in der Schauläufstraße. Und dann war es relativ klar, dass wir eigentlich gesagt haben, so okay, jetzt müssen wir mal ein Büro finden, eine Fläche finden, auf die wir Bock haben, die auch so ein bisschen mittel- oder längerfristiger planbar ist. Und dann haben wir uns viel irgendwie so angeschaut, gar nicht so proaktiv, aber halt so im Vorbeifahren. Und ich bin dann immer an diesem Laden hier vorbeigefahren. Und in München, wenn man Münchner ist und vielleicht auch ein Typ, dann kennt man halt die Schraubenzentrale. Und hier bei uns in der Fläche war
die Schraubenzentrale.
Da gibt's viele Schrauben.
Da gibt's viele Schrauben.
Der Preisinger, das ist der Schraubenladen quasi.
Genau. Ja. Und okay. Hier, also unweit vom Schrauben Preisinger eben, also zwei Häuser weiter, ist eben quasi unser Laden jetzt. Und es war 35 Jahre so eine alte Wäscherei, so eine Chemiewäscherei. Und der war dann irgendwann mal frei, und dann habe ich die Hausverwaltung irgendwann angegangen. Dann hatten die erst keinen Bock, und dann habe ich aber quasi so ein bisschen meinen Charme spielen lassen. Und dann, dann sind wir da relativ schnell reingekommen und haben dann from scratch quasi diese ganze Fläche ausgebaut, weil die halt raw war. Da war halt alles runtergerissen, und so ist ja quasi eigentlich der Laden auch noch. Wir haben das ja mit einem Kompressor spritzen lassen und eigentlich auch gar nicht mehr weiterhin die Decken abgehangen und sonst was, was ja auch den Charme des Ladens irgendwie so ausmacht.
Also es hat sich
definitiv
und echt schnell dahin entwickelt, dass es dann auch Store, also Part-Time-Store werden musste, weil einfach Leute gefragt haben, ihr seid jetzt da, kann ich auch mal kommen und da Schuhe holen? Und wir natürlich, immer gerne.
Ich wollte nämlich gerade fragen, wie es vorher war, ob ihr Schuhe primär über eure Website verkauft habt oder ob ihr in Stores drin wart.
Ja, also wir haben tatsächlich in unserer Vergangenheit, also Online-Shop, da haben wir von Tag 0 draufgesetzt, als Tool für uns auch.
Shoes ist die Adresse, unbedingt draufgehen.
Ja, genau, vor.shoes. Endung ist Shoes, also manche denken immer noch, da muss dann noch ein .de oder .com hin, es ist wirklich nur .shoes. Wir haben wirklich zur Gründung gleich mit dem Budget, das wir hatten, die Seite gibt es nicht mehr, die wurde dann redesigned 2016 oder 15, so wie sie heute aussieht, eine Urseite auch gestaltet und bauen lassen und auch einen Shop dazu. Einfach, weil wir damals schon gesagt haben, wir haben Bock drauf, wenn wir sie irgendwie erreichen, das war auch noch vor Instagram, dass auch jemand in Japan oder in den USA sonst irgendwo sich diesen Vorschuh kaufen kann. Und dafür brauchst du halt einen Online-Shop. Also viel früher, als dass wir dachten, du musst als Marke jetzt irgendwie einen Store haben, also einen eigenen Store. Haben natürlich Handel, klassisch, glaube ich, jede Marke macht es erstmal und denkt es. Also da haben wir eher schon sehr viel probiert und haben es dann über die letzten Jahre auf null zurückgefahren. Online-Shop immer Fokus drauf. Und der eigene Verkauf, wie gesagt, der kam halt ja hier dann dazu. Aber sehr schnell haben wir gemerkt, dass das natürlich, also das ist halt das Herz. Ja, also du kannst uns treffen, wenn wir gerade da sind. Rick und Tizi, zwei super Typen, die sind auch vor, die sprechen vor, die können vor. Du musst ein bisschen was auch zu den Produkten sagen können, auch zum ganzen Stil und zum Charme und Spirit der Marke. Und das Studio ist vor, also das repräsentiert für uns auf ästhetische Weise, was vor ist. Das ist eben nicht nur dieser weiße Reinraum, German White Sneaker Brand, wie du jetzt denken würdest, so eine Minimalismus-Brand, die dann an der Betonwand drei Halter hat und da stehen drei weiße Schuhe drauf. Das sind wir ja nicht. Ihr kennt ja den Laden. Der spiegelt sehr wohl ja unsere ganze Prägung wider. Da ist auch Farbe drin, da ist auch irgendwie Off-Height drin. Aber alles bestimmt und nicht weil es ja gerade nicht anders ging. Und das kommt ziemlich gut an. Und Leute, die irgendwie die Marke für sich entdeckt haben, finden es natürlich schon ziemlich geil, quasi in das Herz kommen zu dürfen. Da siehst du auch mal Schuhe, die erst kommen oder Schuhe, die nie kommen werden. Einfach vor Welt kannst du da halt erleben. Also es ist schon viel mehr als ein reiner Store. Aber falls die Frage käme, greife ich voraus.
Nee, kommt nicht mehr.
Okay, dann beantworte ich sie auch gar nicht.
Doch, sehr gerne.
Also es ist eigentlich klar, dass wir daraus noch mehr Store auch machen müssen, sprich mehr Öffnungszeiten. Das ist einfach naheliegend. Und Sebi war schon sicherlich öfters da, glaube ich, als du, Kaiser. Das ist ja
wahrscheinlich.
Zwei, dreimal war ich da.
Ich habe auch immer gehört, dass der Sebi ganz genau weiß, wo das Bier steht und so. Also.
Ja, ich kenne mich aus. Wenn es was umsonst gibt, dann bin ich der Erste, der Schlange steht.
Ja, man soll hier willkommen sein. Man soll natürlich sich auch Schuhe kaufen, das ist klar. Aber ich sage jetzt nicht im Wohnzimmer wie früher im Jugendheim, aber man ist willkommen, soll sich wohlfühlen und hier die Marke erleben dürfen. Was ich sagen wollte, also eigentlich ist es nur naheliegend, dass wir das ausbauen werden, weil wir merken selber, Leute kommen auch aus anderen Städten. Ich habe jetzt gehört, ihr habt und so und kommen dann gezielt auch hierher. Also das ist so ein bisschen ähnlich, wie es früher beim Harvest war. Eine Lage, die eigentlich kein Mensch kennt, aber wer es für sich entdeckt hat, das war halt der Laden, wo du dann hin bist. Und so ein bisschen ist es hier auch. Also es ist überhaupt keine A-Lauflage, aber es liegt total im Zentrum von München. Wenn du aber weißt, wo es ist oder wenn du herkommen willst, dann schaust du ja auch, wo es ist. Ist es halt sehr, sehr leicht anzusteuern. Genau, das dazu. Und was die Zukunft bringt, das wird sich zeigen, ob das Ganze ausgeweitet wird. Handel haben wir tatsächlich auch dieses Jahr jetzt ganz sachte, ganz langsam wieder gestartet. Mhm. Das ist ja, das habt ihr ja schon mitbekommen, haben wir auch schon neulich drüber gesprochen. Machen wir jetzt mit einem Partner aber zusammen und eben peu à peu sachte.
Jetzt haben wir ziemlich lang über schöne Schuhe geredet. Jetzt müssen wir euch zum Schluss hin nochmal fragen, als Kenner. Als Konnoisseure, also, was sind denn die hässlichsten Schuhe?
Vor allem als Designer auch.
Das sowieso.
Sorry, Sebi, ich habe dich unterbrochen.
Die allerhässlichsten Schuhe, die man tragen kann.
Also, puh.
Ich glaube Turnschuhe, oder?
Ja, schon. Ja,
Turnschuhe, sagen. Ja, also früher wären es tatsächlich für mich, da ich auch stark Techno-Ära geprägt bin und ich bin in Adidas Gazelle und sowas Raven gegangen, waren es für mich wirklich damals die Plateauschuhe. Also Buffalos und sowas. Aber es ist alles objektiv, also eben nicht objektiv, sondern wie soll man es beantworten? Also ich hätte jetzt, wenn andere Schuhe auch erlaubt wären, dann, was für mich schon immer ein No-Go war, aus ästhetischer Sicht, sind Kastelleisten, also eckige, so Leder besohlte Schuhe mit so eckigen Kastenformen. Die gab es auch mal und gibt es wahrscheinlich heute nicht mehr. Weiß ich gar nicht, ob ihr das kennt.
Nö. Nee, aber wir speziell Sneaker. Am besten sogar ein Modell benennen. Ich habe gerade auch hart überlegt, aber mir ist eigentlich direkt eins eingefallen.
Und es wäre bei dir?
Ich glaube, der hässlichste Schuh, den ich mir vorstellen kann, ist dieser Adidas Superstar mit Sean Wotherspoon, wo die Fäden runterhängen. In schwarz.
Mhm.
Ich glaube, ich kann mir keinen schlimmeren Schuh vorstellen, den ich tragen müsste.
Ich überlege gerade auch, ich habe gestern Bilder gesehen von einem, das war glaube ich ein Adidas Forum High, und der hatte Zähne und Augen. Der war wirklich schlimm.
Ja gut, aber der ist glaube ich von diesem Dude, der auch einfach diese Clownschuhe gemacht hat, oder?
Wo dann, weißt du, Jeremy Scott?
Nee. Ich habe seinen Namen von Calvin Frost. Der hat diese Adidas Superstar gemacht, wo man, auch wenn man Größe 42 hat, die dann trotzdem so aussehen wie Schuhgröße 72.
Ja, aber es macht's ja nicht weniger hässlich.
Nee, gut, zählt.
Gut, dann haben wir die Frage selber beantwortet.
Ja, aber ich möchte noch von unseren Gästen die Antwort dazu. Wobei die wahrscheinlich Anstand haben, nicht so wie wir und nicht schlecht über andere sprechen.
Also ich finde Buffalos, wenn man das als Sneaker noch bezeichnen darf, auch natürlich absolut schlimm, aber auch irgendwie berechtigt und ich verstehe sie auch so. Ich habe aber im Vergleich zum Jörg, auch wenn er jetzt sagt, er war in Gazelles Raven, habe ich nie welche getragen, so wie er, weil hat er immer schwarze Hohe.
Schwarze Hohe Gazelle?
Nein, schwarze Hohe Buffalos hatte der Jörg immer an.
Ach so, okay. Beides extrem harter Look.
Ja, absolut. Ja. Aber ich müsste echt nachdenken, so, was finde ich richtig hässlich? Also ich mag die Sean Wotherspoon tatsächlich auch nicht. Ich finde, es gibt schon noch hässlichere. Ich habe aber den schwarzen, einen schwarzen Colorway davon tatsächlich noch nicht gesehen. Ist wahrscheinlich noch hässlicher als der multifarbige.
Ja.
Ich kann es nicht sagen. Also,
hässlich ist wahrscheinlich ähnlich wie Schönheit, liegt im Auge des Betrachters. Für mich sind es unproportionale Proportionen. Also man kann jetzt wieder mit dem Triple S anfangen. Der ist für mich halt leider ein unproportional, vor allem am Fuß, nicht schöner Schuh. Aber es soll ihn jeder tragen, der ihn tragen möchte. Also da bin ich auch befreit. Für mich persönlich ist es halt einfach aus ästhetischer Sicht ist sowas. Aber der kommt dann schon sehr nahe an so ein Buffalo irgendwie. Also halt diese Klobigkeit, diese over-exaggerated 15 Sohlen, Geboller. Ja, aber mei, es gibt ja echt alles und...
Ah doch, ich weiß was, sorry.
Ich bin gespannt.
Ja, es ist natürlich auch jetzt kein Street-Sneaker, sondern ich war vor kurzem bei einem Kumpel, der ist hier in München, der Store-Manager von Belluti. Also von, klassisch super edel Lederverarbeiter, also halt eigentlich rahmengenähte Lederschuhe, machen natürlich aber auch Sneaker. Ich gehe da regelmäßig hin und schaue mir einfach an, was, wenn der Laden noch zu ist, lass mir von ihm zeigen, was macht Belluti und so weiter und so fort, weil ich will mir halt Lederqualitäten anschauen und Verarbeitung auf so einem Niveau und so weiter. Was macht halt so eine Marke, die dann einen Turnschuh, einen Sneaker für 1.400 Euro verkauft. Und da habe ich tatsächlich für mich den hässlichsten Sneaker, den ich also jetzt gerade ganz aktuell auch gesehen habe, und zwar halt einen All-White, aber in so einem billigen Weiß. Und dann habe ich ihn gefragt, wer den kauft. Und dann hat er mir erzählt, dass der explizit für den russischen Markt gemacht ist, weil der sieht so ganz stumpf billig aus. Also richtig cheap. Wenn ihr den seht, denkt ihr, okay, ja, also wenn da jetzt nicht Belluti drauf stünde, dann weiß ich nicht, dann ist es, ich will keine andere Brand sagen oder auch kein, weiß ich nicht, kein Lidl Aldi oder sonst sowas, aber also könnt ihr euch nicht vorstellen. Richtig schlecht. Auch der Touch von dem Leder und so weiter und kostet aber 1.400 Euro.
Ich habe auch eine ganz große Abneigung. Ich wollte schon lange mal sagen, jetzt mache ich es einfach mal, gegen Golden Goose Sneaker.
Oh, Hölle.
Kennt ihr die?
Ja, klar. Ja.
Da ja letzte Woche Supreme hier in der Hauptstadt eröffnet hat, hat man auf jeden Fall in den darauffolgenden Tagen in Mitte sehr, sehr viele junge Menschen gesehen mit Golden Goose Schuhen und meistens dann dem flashiesten Supreme Teil überhaupt, die Content gedreht haben. Belassen. Diese Schuhe sind die Hölle. Das ist das Schlimmste, was es gibt.
Ja. Auch nicht unsers, aber. Mei.
So, mit diesem schönen Rant, würde ich sagen, beenden wir den Spaß.
Es war sehr, sehr schön, dass ihr beiden dabei wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Immer gerne.
Beim nächsten Mal dann zu viert an einem Tisch, in einem Studio, irgendwo, auf jeden Fall alle zusammen, alle vier.
Alle vier sehr zusammen.
Gern. Und beim nächsten Mal dann noch ein bisschen My Little Pony Talk, oder? Da kam er zu.
Oh, stimmt. Ihr seid ja Bronies.
Das haben wir leider vergessen, aber das sind wir definitiv nicht, auch wenn ich sagen muss, ich gucke es gerne mit meiner Nichte zusammen, die mag das sehr, sehr gerne. Und nachdem ich das erste Mal mit ihr geschaut habe, habe ich auch erfahren, dass sie tatsächlich auch bei sich in der Kita erzählt hat, dass ihr Onkel das sehr gerne guckt, aber ich gucke es halt gerne mit ihr. So wird mir jetzt angehaftet, dass ich es auch alleine gerne gucke, aber nee. Aber ja, Mode ist das beste Pony. So viel dazu.
Mehr dazu beim nächsten Mal.
Beim nächsten
Mal.
Eventuell.
Aktiviert die Glocke und bleibt, wie ihr seid.
Folgt uns allen bei Instagram. Kauft Sachen, Freunde.
Bei 4.juice.
4.juice.
Danke. 4.juice. Wollt ihr doch irgendwas sagen?
Na, ist alles gesagt.
Erstmal. Okay, ciao.
Vielen Dank.